Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow. Business, Stars, Lifestyle. Mein Gast heute, der letzte Samurai und Superstar der Marketing- und Werbeszene mit seiner Analyse, warum alle unbedingt Love Brands sein wollen und was das für die Zukunft der Kommunikation bedeutet. Von Jung von Matt Nerd, der Founder und Managing Director Tuan Nguyen.
Alle Unternehmen auf dieser Welt überlegen sich gerade, wie können sie Wachstum erreichen, wie können sie Kontaktfläche, Touchpoints mit Menschen aufbauen. Und gleichzeitig merken alle Unternehmen, dass das, wie sie es konventionell gerade machen, ja, nämlich über Content, viel Kommunikation, Social Media flooden, dass das an Grenzen kommt. Und sogar an noch viel mehr Grenzen kommen wird, weil jetzt mit künstlicher Intelligenz noch mehr Content ist. Also wir gehen jetzt durch drei Phasen durch. Die Phase Nummer eins war ja irgendwie, Marken durften kommunizieren. Die haben Werbespots gepostet, ne, und Printanzeigen gemacht. Dann auf einmal gab es die Creator Economy, ja, und alle konnten kommunizieren. Ja, und jeder war Influencer, ja, und konnte halt auch Sachen rausholen. So. Und jetzt kommt quasi die nächste Stufe, jetzt kommt KI. Und es kann wirklich jeder alles machen so. Ne? Das heißt, alles, was vorher Marken aufgrund ihrer Budgetgröße exklusiv vorgehalten war, wird komplett demokratisiert.
Did you just call me a nerd?
Yeah, nerd.
Yes, I am a nerd.
Die Founder- und Startup-Plattform BusinessPunk hat ihn gerade auf die Top-100-Liste gesetzt der Menschen, die 2024 prägen und die Welt mit ihren Ideen, Visionen und positivem Spirit verändern. Er ist Manager des Jahres, aufgenommen in der Jury der London International Awards. Tuan Nguyen. Vor 4 Jahren hat er Jung von Matt Nerd gegründet, eine Experience Agency für neue Popkultur, Gaming, E-Sports, Fantasy. Er ist Nische, Nerds eben. Mittlerweile ein 250 Milliarden Dollar Business. In Tomorrow spricht Tuan über die größten Challenges und wichtigsten Trends, über echte Gewinnerstrategien und warum einfach nicht jeder Love Brand sein kann. Was wir von Pharrell Williams und Louis Vuitton lernen können. Und Achtung, wieso bei Weltstars wie Taylor Swift mittlerweile der Dracula-Effekt droht. Dazu natürlich Tuans beeindruckende Karriere, wieso er sich in der Welt der Superheroes als Großstadt-Samurai inszeniert. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Wenn du mitdiskutieren möchtest, gern in der neuen Q&A-Funktion von Spotify. Und toll natürlich, wenn du den Channel abonnierst. Jetzt aber beste Werbung für uns alle. Viel Spaß mit Marketing Mastermind Tuan Nguyen. Bevor der Podcast startet, Shoutout an meine Freunde von Cupra. Seit 3 Jahren sind wir jetzt schon Partner bei Tomorrow. Seit 3 Jahren geht es uns darum, Game Changern hier eine Bühne zu geben. Ein echtes Commitment, jede Woche wieder. Eine Bühne für Menschen, die sich trauen, den Status quo zu hinterfragen. Die uns inspirieren, weil sie neue Wege gehen, um Neues zu entdecken. Und ja, um Neues zu erschaffen und uns hier bei Tomorrow dann davon erzählen. Es geht um Persönlichkeit, um Haltung, um Empowerment. Und vielleicht macht das unsere Verbindung auch so besonders zwischen Cupra und Tomorrow, weil wir beide genau diese neuen Wege gegangen sind. Cupra als Challenger-Brand aus Barcelona und Tomorrow als Challenger-Podcast. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes Podcast-Jahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Endlich klappt es. Endlich bist du da, Tuan. Willkommen bei Tomorrow.
Ja, vielen Dank, dass ich endlich da sein darf.
Ich weiß nicht, was schwieriger war, überhaupt einen freien Slot bei dir zu bekommen oder dass du kommst, weil du hast eine komplizierte Anreise gehabt mit einem E-Scooter. Das sind offenbar so die Challenges unserer Zeit, oder?
Das stimmt. Ich hatte eine ziemlich schwere Anreise. Ich sitze hier gerade im OMR-Studio und musste tatsächlich 600 Meter zurücklegen vom Büro bis hierher. Und ich dachte, diese 600 Meter, sogar die kann ich hacken, ne? Indem ich mit einem E-Scooter fahre, und war dann quasi in Windeseile auch hier und wollte dann abschließen. Habe dann gemerkt, dass hier man gar nicht parken darf. Hier ist eine Parkverbotszone für E-Scooter. Was dann bedeutet, ich musste mit dem Roller wieder zurückfahren zum Startpunkt, mit der Extra-Challenge aber, dass die Batterie dann leer ging und ich dann wirklich wie so ein 12-jähriges Schulkind mit dem linken Bein so Anschwung genommen habe, um dieses 40.000-Tonnen-Ding dann wieder zum Startpunkt meiner Reise zurückzumanövrieren.
Wahnsinn, aber es wird auch komplizierter, dass man die Dinger nicht einfach überall mehr abstellen darf, sondern dass es immer nur noch diese Special Areas gibt, oder?
Das stimmt. Also grundsätzlich finde ich das ja gut, ne? Also als Anwohner kann man sowas ja nur begrüßen, dass diese Dinger nicht überall stehen. Von daher finde ich das sogar fair. Und man muss auch fairerweise sagen, ich wurde auch ein bisschen vorgewarnt, als ich das Ding quasi entsperrt habe, wurde mir auch gesagt, dass das nur 4% Akku noch ist. Und ich dachte, für One-Way reicht es, aber für Two-Way Roundtrip leider nicht.
Okay, aber wow, du bist hier und das ist toll. Und als allererstes mal, Thorn, Glückwunsch, congrats, du bist in der Liste der 100 Persönlichkeiten, die 2024 die Welt nach vorne bringen. Du bist in der Top 100 Liste der Business Punk. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, danke.
Was bedeutet das für dich, wenn du in so eine Liste kommst? Hat das für dich eine besondere Bedeutung, oder anders gefragt, ist es besser, auf der Liste zu sein, als nicht auf der Liste zu sein?
Ich glaube, das hat sich in den letzten Jahren gewandelt, ehrlicherweise. Also das ist jetzt mit aller Demut und mit allem Stolz ja nicht die erste Liste, die ich machen durfte. Ich habe jetzt, wenn man das so sagen darf, glaube ich, jetzt einige auch hinter mir. Und am Anfang war mir das wahnsinnig wichtig, um jeden Preis auf diesen Listen zu stehen. Ne? Vor allem, weil ich ja in meine Karriere sehr jung gestartet bin, war es mir besonders wichtig zu zeigen, dass das halt irgendwie geht. Und so eine Liste ist ja wie so eine Art Orden, ja, wie so ein Abzeichen, das man irgendwie bekommt. Und sicherlich auch etwas, was dem Ego an der einen oder anderen Stelle vielleicht besser tut, als es tun sollte. Und das war so ein bisschen am Anfang, so quasi auf diese Listen zu kommen, als auch so ein bisschen so selber Schulterklopfen, ja. Und das hat sich natürlich gewandelt, wenn man irgendwie auf der 5. oder 6. Liste steht, dann verschiebt sich der Blick so ein bisschen, man guckt sich die Liste ein bisschen ganzheitlicher an, wer steht denn eigentlich noch drauf? Und was mich mittlerweile fast mit mehr Stolz oder mit Freude erfüllt, ist zu sehen, welche anderen Leute mit auf dieser Liste stehen und wen man, ich sag mal, auf einer oberflächlichen Ebene kennt oder vielleicht auf einer tiefer gehenden Ebene, weil am Ende des Tages ist eine Liste nichts anderes als eine Art von Community, ein Stück weit zumindest, oder da sind Subcommunities drin. Und dann zu wissen, hey, ich bin einer von vielen, die Dinge neu denken, die Sachen ausprobieren, die vielleicht auch mal auf die Schnauze fallen, ja, aber ich bin nicht damit nicht alleine, sondern ich kenne Menschen, mit denen ich dieses Gefühl und diese Freude auch teilen kann. Das ist irgendwie nochmal eine ganz andere Form des Stolz, ja, nach dem Motto, hey, ich bin Teil einer kleinen, aber feinen Peer Group, die von auch Menschen dann wie dir gesehen wird, ne? Und das ist eigentlich cool, dass man quasi vom Einzelkämpfer, dem es wichtig war, individuell auf so eine Liste zu kommen, bis hin zu so einer eher einer kollektiven Bewegung. Ja, und das hat sich, glaube ich, schon verändert bei mir.
Wow, spannend. Und ja, Glückwunsch, Top 100 Business Punk. Ich finde es sehr spannend, Thorn, so die Tage danach, als die Liste rauskam, wie viele WhatsApps und Mails ich bekommen habe, nach dem Motto, warum bin ich eigentlich nicht drauf? Was ist passiert?
Das kann ich mir vorstellen. Ich weiß ja gar nicht, inwieweit bist du in der finalen Selektion dann auch dabei? Kannst du das stark mit beeinflussen?
Also sagen wir es mal so, ich kann ein paar Names droppen und am Ende, klar, entscheidet der Chefredakteur, was er macht. Aber auf jeden Fall, glaube ich, kann ich ein paar Namen ins Spiel bringen.
Also das ist bei mir ähnlich bei den anderen Sachen, dass ich auch immer Nachrichten bekomme, wenn diese Nominierungsphasen losgehen, wen ich alles auch nominieren kann. Und das hat tatsächlich auch mittlerweile skurrile Züge. Also Menschen schreiben mir, die ich original noch nie in meinem Leben getroffen habe. Und mit denen ich original noch nie, noch nicht mal LinkedIn-Messages oder sowas geschrieben habe. Ne, die schreiben dann, hey, ich bin ja auch jung und habe ja einen ähnlichen sozialen Background wie du, kannst du mich für XYZ vorschlagen? Ja. Und das Ding ist, ich mache das sogar meistens, wenn ich das Gefühl habe, dass dieser soziale Background oder diese Geschichte oder diese Form des Businesses unterrepräsentiert ist, dann mache ich das sogar auch. Ne? Klammer auf, mit dem Wissen, dass ich schon komisch finde, mich um so einen Gefallen zu bitten. Und das hat auf jeden Fall auch eine Dynamik, die sehen wir gerade überall. Alle wollen auf diese Listen draufkommen und das auch nutzen, weil, und ich glaube, das ist auch der Haupttreiber, man das ja mittlerweile wunderbar in seine LinkedIn-Bio schreiben kann, ne? Also quasi so die catchy Phrase, die dann neben deinem Profilfotochen strahlen darf. Und das ist tatsächlich Teil unserer Geschäftsweltrealität jetzt geworden. Ne? Und umso mehr du quasi deine digitale Visitenkarte pimpen kannst, mit Ort und Abzeichen, desto besser.
Ja, und bei dir ist es ja total beeindruckend, wenn man bei dir auf das LinkedIn-Profil schaut, steht sofort Top 100 Business Punk, Top 40 unter 40, Manager of the Year. Ich glaube, da weiß jeder schon, okay, wow, hier ist wichtig, hier ist Relevanz, oder?
Ich weiß nicht, ob wichtig ist, aber ich hoffe zumindest, dass Leute sich das angucken und wenn ich in Interaktion bin, dass sie sagen, okay, da ist etwas, was womöglich interessant sein könnte. Ne? Man muss ja auch dann immer die Dinge dann in einer Kombination sehen. Ne? Also Kontext ist auch mal wichtig. Ich glaube, dass wenn ich jetzt, ich sag mal, ein McKinsey-Berater wäre, ja, mit einem Anzug, ne, und einem Blick, der ganz seriös ernst über die Dächer von New York geht und ich hätte diese Namen halt da stehen, dann hätte es, glaube ich, einen anderen Effekt, als wenn man mich mit meinen Gaming-Headphones sieht, ja, der Tag ein, Tag aus über Videospielkultur, Katzen, ja, und japanische Niedlichkeits-Communities halt schreibt. Ne? Und ich glaube, da entsteht ein spannendes Spannungsfeld nach dem Motto so, der Typ macht Sachen beruflich, die irgendwie komisch sind, ja, und wird trotzdem von den großen Medien anerkannt. Und ich glaube, da irgendwo dazwischen ist Magie drin, weil alles andere wäre, ich sage jetzt mal so straightforward und trivial. Und so kann ich, glaube ich, dann schon nochmal, ich glaube, eine ganz eigenen Twist in die Sache reinbringen.
Umso toller, Thorn, dass du heute da bist. Und bitte nimm uns doch mal mit in dein Business oder wie du es gerade gesagt hast, in deine Magie. Du bist jetzt auf der Top 100-Liste als eine Persönlichkeit, die entscheidend ist, ja, für die Zukunft des Landes, der Welt, durch dein Spirit, durch deine Ideen, durch deinen Approach. Was ich mich frage, wie siehst du die Welt? Was ist gerade dein Blick auf die Welt, wenn du morgens aufstehst und mit dem E-Scooter durch Hamburg fährst? Wie siehst du gerade die Welt?
Also, ich glaube, ich erzähle jetzt nichts Neues, wenn ich sage, dass wir schon mal in einfachen Zeiten gelebt haben. Wir sind faktisch in einer Multikrisensituation, in der es extrem wenig Spaß macht, gerade Nachrichten zu lesen. Also ich mache morgens Spiegel Online auf zum Beispiel, ja, oder ich blätter durch die Zeitung, die FAZ und Co. Und ich bin eigentlich von, ich sag mal, extrem viel Trist, Krisen, ne, und Trauer halt irgendwie konfrontiert. Und ich glaube, das ist so etwas, was sich jetzt gerade in der Gesellschaft auch ausbreitet, dass man das Gefühl hat, okay, wir brauchen wieder so eine Hauruck-Aktion, ja, wir brauchen auch wieder Energie und auch wenn es jetzt gar nicht mein Core-Business ist, ja, aber ich sage immer, die deutsche Nationalmannschaft im Fußball ist immer das Spiegelbild, ja, der deutschen Gesellschaft, der Ökonomie, alles, was das ist, ne, also wo man denkt, so, hey, da muss doch eigentlich mehr gehen, Leute, ja. Und das ist so ein bisschen, was die Grundprämisse ist und in diesem Kontext fragt man sich natürlich, was man selber machen kann. Ja, da gibt es natürlich, ich sag mal, von Quick Wins bis zu dem, was man im Day-to-Day-Business irgendwie auch mit beeinflussen kann, bis hin zu etwas größeren Visionen. Aber ich merke gerade einfach, um es mal so jetzt ganz einfach zu sagen, das, was mich zumindest 5 bis 6 Tage die Woche begleitet, wir brauchen alle ein bisschen mehr Spielfreude wieder oder Freude, ne? Leichtigkeit. Und das ist das, was so, glaube ich, vieles von dem, was ich mich in meiner geschäftlichen und künstlerischen Art auch betätige, was man halt sieht. Ne? Mir geht es darum, auch wieder Freude zu entwickeln.
Wie machst du das? Wie funktioniert das? Wie entwickelst du diese Freude? Weil ich stelle mir vor, klar, wir haben Kriege, wir haben eine Weltwirtschaftskrise. Alles ist eben, wie du es gesagt hast, etwas Tristesse. Was bedeutet das für dein Business, für deine Kunden? Du musst die ja motivieren und musst ihnen sagen, okay, Welt ist schwierig, aber hey, hier ist der Weg. Hey, hier ist die Lösung.
Ich glaube, das liegt ziemlich im Naturell der Firma, die ich aktuell führe als Gründer und Geschäftsführer. Ich habe ja eine Firma, die nennt sich ja, die schimpft sich ja eigentlich Jung von Matt Nerd, also wirklich Nerd auch groß geschrieben. Und was wir ja sagen ist, ne, wir sind ja eine Firma für die neue Popkultur einer neuen Generation. Und was sich darunter verbirgt, sind eben Genres wie Gaming, Fantasy, Science Fiction, Superheldenfilme, ja, Spielzeug und wie gesagt japanische Niedlichkeitskultur. Im Kern handelt es sich aber vor allem um Interessensgruppen, Interessensgemeinschaften, Passionspunkte, ne, die wir bespielen, weil ich der felsenfesten Überzeugung bin, um heute quasi als Marke, als Unternehmen mit Menschen zu connecten, ja, darf es halt mehr als, ich meine, rationale Attribute, eine lustige Kommunikation, ja, oder irgendwie ein schönes Billboard, sondern es muss ein bisschen tiefer gehen. Und du kennst es ja, du hast es ja auch vielen deinen, mit den anderen Gästen heutzutage, will ja jeder eine Love-Brand werden. Ja, jeder will eine Love-Brand werden. Und da sage ich mal, es gibt irgendwie zwei Aspekte. Nummer eins, Liebe ist keine Einbahnstraße, ja. Wer geliebt sein will, muss auch Liebe geben. Und Liebe funktioniert vor allem, das ist statistisch bewiesen, am besten, wenn Beziehungen gemeinsame Interessen haben, ja, gemeinsame Hobbys. Und das ist, worauf ich reingehe, ne? Also ich bin nicht der Typ, zu dem man geht, weil man eine Purpose-Kampagne braucht, eine bedeutungsschwangere Mission, wie man die Welt retten kann, in der wir gerade sind. Ich bin der Typ, zu dem man hingeht, mit meiner Firma, wo man sagt, hey, wie connecte ich mit meistens jungen Menschen, ne, aber müssen eben nicht nur junge Menschen sein. Wie connecte ich mit dem an einem Punkt, was Leidenschaft, Feuer, ja, Interesse entfacht? Und das sind halt eben diese Hobby- und Passionspunkte. Das ist eben Gaming, Fantasy, Science-Fiction und Co. Das ist, glaube ich, so erstmal auf der Meta-Ebene, ne, was man machen kann. Und auf der dann in der Frage, wie man es halt macht, haben wir natürlich noch einen ganz anderen Stil, weil wir sind natürlich in diesen Feldern unterwegs und ich sage immer, vor allem, wenn ich mir so die Gäste bei dir auch mal angucke, wenn es dann um Luxus und Lifestyle geht, ne, frage ich mal, naja, wie muss denn heutzutage Luxus und Lifestyle auch aussehen? Und wir kommen aus einer Zeit, das kennst du vielleicht noch, ja, wo alles so puristisch war. Ja, vor allem Luxus und Luxury war immer puristisch, ja, großer Weißraum, stylisch, zurückgenommen, ne? Oder im Gegensatz total opulent und reich, ja, und teuer. Und wenn man mit uns zusammenarbeitet, sieht man noch einen dritten Weg und der ist spielerisch. Fast kindlich schon, ehrlicherweise. Ja, das ist ja auch unser Thema. Wir sagen immer so, es gibt auch dieses innere Kind, was in uns allen drin wohnt. Und damit schließe ich so ein bisschen die Brücke. Was wir machen ist, wir haben die Ambition von allen Menschen, allen Zielgruppen, wir sagen bei uns ja eher Stilgruppen, ja, das innere Kind zu berühren. Weil da hast du wirklich etwas, wo ein großer Pool an Happiness ist.
Ein tolles Bild, was du da zeichnest. Was ich total spannend finde, weil du gerade Luxury-Markt erwähnt hast, Thorn, dass ja der Luxusmarkt in etwa das gleiche Volumen hat wie dein Nerdmarkt. Wenn du den Nerdmarkt nimmst und du inkludierst Gaming, E-Sports, Fantasy, Science-Fiction, Superheroes, Anime, dann hat das ungefähr ein Volumen von 250, 280 Milliarden. Das ist exakt die Größe, die der Luxury-Markt hat. Das finde ich total spannend, was das für ein gigantisches Business ist.
Ja, total. Also Fußball ist ja ein Fünftel davon. Ne? Das muss man sich ja mal auf der Zunge ergehen lassen. Jede Marke, jedes Unternehmen, was irgendwie kulturell relevant ist, überlegt, wie sie Cristiano Ronaldo, Messi oder Mbappé in ihre Kampagne einbetten können. Und dann ist da einfach eine Super Mario oder eine Barbie-Figur, ja, oder Sonic, die noch gar nicht so diese Öffentlichkeit haben, ne, in der Kommunikation. Dieser Markt ist riesengroß. Und was auch spannend ist, ist, dass jetzt die Guten im Luxury-Markt, ich betone das, ja, dass die jetzt auch die Brücken halt sehen und dass sich gegenseitig auch befruchtet. Ne? Also, wenn man sich jetzt mal anguckt, was Pharrell macht bei Louis Vuitton, dann hat das ganz, ganz, ganz viel Genre und Genre-Marketing. Er macht quasi Referenzen zu Kulturbezügen aus diesem Bereich. Ne? Ob das eine Minecraft-Gaming ein Outfit ist, ja, oder andere Sachen, die wirklich so Gaming-inspired sind, bis hin zu, ehrlicherweise, Cowboys, ja, und Cowboys ist ja auch nichts anderes als Abenteuer, ja, das ist halt einfach so, ne, das hat was Kindliches, also der hat das ja nicht nur gemacht, damit der irgendwie Amerika eine große Hommage macht, ne, sondern hat ein Thema bespielt, wobei den Leuten, wenn man die Augen schließt, eben Bilder aufgehen, ja, durch die Prärie reiten, ja, geile Saloons, Partys, Pistolen, Peng, 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 Schießerei und sowas. Und daran erkennt man, dass die wirklich guten Pharrells ein Beispiel das erkannt haben. Eine andere Marke, die Weltklasse ist im Bereich Luxury Lifestyle, ist Gentle Monster. ist eine südkoreanische Sonnenbrillenmarke. Alle deren Stores, das können Sie jetzt mal gerne googeln, die alle, die zuhören, ja, alle Stores, alle Retail-Experiences sehen aus wie Fantasy- oder Science-Fiction-Welten. Das sieht aus, als wärst du bei Star Wars auf einem Planeten, ja, oder wärst bei Alice in Wonderland, ja, wo du wirklich vor riesengroßen Monstern halt stehst. Und das alles ist so wirklich kindliche Fantasie, die dann auch gespielt wird. Und da sehe ich gerade zum Beispiel super viele Verbindungen.
Und glaubst du, dass das ein größerer Plan ist, also dass gerade Pharrell Williams das nicht rein zufällig bei Louis Vuitton macht, sondern dass da eine größere Idee hintersteckt?
Definitiv. Also was ich quasi als Außenstehender gerade sehe, ist, dass auch Pharrell gerade sehr dezidiert das innere Kind bespielt. Also für alle Leute, die das innere Kind vielleicht nicht kennen, das innere Kind ist ein Konzept, was in der Selbsttherapie gerade, ja, einen unfassbaren Hype hat. Ich glaube, seit 5 Jahren Amazon-Bestseller mit dem Buch Das innere Kind muss Heilung finden. Und im Kern beschreibt es das Phänomen, dass wir alle in unseren täglichen Entscheidungen irgendwo mit uns, ja, ich sage jetzt mal, Dinge heilen müssen, die wir vielleicht von damals noch hatten, so. Ja, das heißt zum Beispiel, ich kaufe Spielzeug, sehr, sehr teures Spielzeug, by the way auch, weil ich mir dieses Spielzeug früher nicht leisten konnte. Ja, also es waren Sachen, die waren vielleicht für meine Eltern damals zu teuer. Ich habe mir letztens einen großen Ninja Turtles Bus gekauft, ne? Also vielleicht kennt ihr das. Da haben wir so ein Pizza und kann man so Pizzen schießen und so, ne, für 80 Euro, weil ich genau diesen Bus früher nicht haben konnte. Ne? Und es ist quasi wie eine kleine Zeitreise für mich, um mir so ein Pflaster drauf zu legen, hey, du hast es geschafft, da ist etwas. Ne? Das war so quasi die Delayed Compensation, nennt man das in der Psychologie. Und Pharrell bespielt ganz, ganz viele von den Sachen, die so Zeitreisenkapseln sind in unserer Jugend. Ja? Also ein Beispiel, Cowboys ist ein Thema, ne? Minecraft Gaming. Aber dass er erstmal einen Account auf Instagram aufgemacht hat, der Skateboard hieß. Ja? Ich meine, Skateboard, quasi die Jugendkultur schlechthin. Also früher kennt das jeder vom Schulhof. Es gab die, ich sag mal, die Okayen, dann gab es so die Nerds wie mich, ne, die mit Magic-Karten rumgespielt haben und Warhammer-Figuren angemalt haben. Und dann gab es immer die Coolen. Es gab immer die Coolen. Die Skater waren einfach in der Hierarchie, ja, auf dem Schulhof, von wegen die Mädchen und auch teilweise wahrscheinlich Jungs eben damals cool fanden, ja, immer ganz weit vorne. Und er geht halt auch in das Thema halt rein. Ne? Der bespielt ganz, ganz viele Dinge, die uns Millennials, und wir sind ja jetzt die kaufkräftige Gruppe, die da jetzt so reinwächst, in so einen ganz speziellen Modus auch wieder verfasst. Anderes Beispiel, ja, ist jetzt nicht Pharrell, aber ich zähle das jetzt mal im erweiterten Kreis dazu. Guck dir doch mal an, wer die Super Bowl Halftime Shows gerade bespielt. Also quasi das Lifestyle Event of the Year, so.
Usher war es dies Jahr, Usher. Und es war Usher, Alicia, ja? Keys, ja.
Genau. Inneres Kind, ja, wieder inneres Kind, wieder, wir sind wieder 16 oder 17 oder 14, so, ne, aber das ist so die Range, ja. Davor war es Dr. Dre, ja, und Snoop Dogg, ja, und dieses Album, kenne ich jeden in meiner Altersklasse, dieses Dr. Dre Album kennt halt jeder. Und das ist, was man halt merkt, ist, dass eben Kulturmarketing, nenne ich es jetzt mal, ne, oder Marketing, was kulturell relevant entfalten will, viele Codes benutzt, die auf eine witzige Art und Weise eben zeitreisend sind in unsere Jugendzimmer. Ja, sogar die Backstreet Boys sind zurück auf Tour. Das muss man sich geben. Und hier in Hamburg gerade, ich weiß nicht, ob das in München gerade so ist, aber überall hängt Justin Timberlake als Konzert.
Total, total, ja. Du sprichst ja bewusst immer von Stilgruppen und nicht von Zielgruppen. Bedeutet das auch bei so einem Approach, wie ihn Pharrell Williams gerade hat, dass er geschickterweise damit auch gleich zwei Stilgruppen anspricht, nämlich die Generation Now, die einfach sagen, wow, Louis Vuitton ist super, das gefällt mir. Und er holt sich gleichzeitig noch die Referenz ab bei der älteren Zielgruppe. Ist das so eine Doppelstrategie, die du da siehst?
Ich würde fast sagen, dass es wahrscheinlich 5 Strategien auf einmal sind, die der damit entfaltet. Aber ich glaube schon, dass es einen größeren Plan auch verfolgt. Ne? Also auch quasi mit den Music Acts. Und definitiv, also ich glaube, die Generation Now ist der Generation Back Then, nenne ich es mal, der Y2K Generation, stilistisch, ja, sehr viel näher, als man meinen glaubt. Also für die Hörerinnen, die es nicht wissen, meine Schwester ist 17 und mein Bruder ist 19. Und meine Schwester sieht genauso aus, wie meine Ehefrau damals aussah, als sie 16 war. So, ne, es sind die gleichen Jeans-Silhouetten, ja, 1:1. Es sind die gleichen Sneakers, ja, die die jetzt tragen. Die Lieblingsserie meiner Schwester ist Friends. Und die kennt das ja nicht von ProSieben 19:15 damals, so wie du und ich, ja. Die kennt das halt einfach nur vom Rückwärtsgucken, ne. Deswegen sind diese IPs auch so stark. Mein Bruder hat einfach eine Nekata-Frisur. Der ist 19. Klar, der studiert in St. Gallen und ist BWL-Schnösel, ja. Klammer auf mit viel Liebe, ich liebe ihn, Klammer zu. Aber der hat halt die Nekata-Frisur und hat genau die gleichen Klamotten, wie ich damals getragen habe. Und quasi diese Generation Now und diese Generation, die wir sind, die lässt sich eben nicht anhand von Alter, ne, austarieren, sondern es ist eher, ich sage jetzt mal, ein Gefühl. Und auch die spüren, dass damals in der Zeit irgendwie Dinge anders gewesen sind und cool. Ich würde mich nicht wundern, wenn die demnächst alle mit Motorola Razors rumlaufen, ja, und die gar nichts mehr auf dem Handy können, weil die einfach auch Lust haben, das zu explorieren. Und was mir ja immer wichtig ist, deswegen sage ich ja bewusst, also bei uns ist ja das Wort Zielgruppe auch verboten. Ich sage immer, Zielgruppe gibt es nicht, es gibt nur das Wort Zielgruppe. Weil ich der felsenfesten Überzeugung, dass wir Menschen mittlerweile anhand von Lebenswelten Wertehierarchien clustern müssen, anhand von Soziodemografien. Weil, jetzt kann ich mal rausgehen und ich behaupte, ich bin jetzt, also für die Leute, die das nicht wissen, aber ich bin 38, habe 2 Kinder, habe gerade ein Haus gebaut und wohne so ein bisschen außerhalb vom Zentrum. Wenn man jetzt diese Faktoren nehmen würde und mich mappen würde, würde ich wahrscheinlich in das gleiche Cluster fallen wie irgendwelche Leute, die am Wochenende ins Volksparkstadion gehen, Fußball gucken, grillen und Bier aus Pappbechern trinken. Und es gibt niemanden, mit dem ich weniger gemeinsam habe als mit den Leuten. Ja, aber quasi Soziodemografie, Haus, 2 Kinder, Alter und Co. müsste ich ja mit denen ein Bucket sein. Aber das ist Quatsch. Ich kann mit jemandem, der 21 ist, auch ein Unternehmen gegründet hat, auch irgendwie 5, 6, 7, 9 Mitarbeiterinnen führt, wahrscheinlich viel, viel bessere Gespräche führen. Genauso wie letztens war ich in so einem Secret Millionärs Club, wo ich präsentieren durfte, ja. Da waren 70-Jährige, ne, Familienunternehmer in 4., 5., 7. Generation. Mit denen habe ich natürlich auch viel mehr gemeinsam. Und das ist eben die Zielgruppe der Unternehmer, mit denen man halt ist. Und das ist eher so, was sind die Themen, die einen beschäftigen? Weniger als was ist das Alter und das Einkommen.
Das bedeutet im Umkehrschluss überhaupt noch dieses Alter Cluster zu machen, ist aus Marketing-Sicht ein kompletter Fehler.
Ein kompletter Fehler. Also wirklich, es gibt noch so viele Unternehmen, die fangen an, eine Targeting-Strategie aufzusetzen. Ne? Wen soll das mit meiner Kommunikation digital erreichen? Und dann fangen sie an. Das ist wirklich, wirklich. Ne? Das Erste, was du einstellen kannst, ist das Geschlecht. Wo man auch heute sagen muss, okay, ja, schwierig. Nummer 2 ist dann das Alter, ob die in einer Großstadt oder einer Kleinstadt leben, wie viel dort leben. Was wirklich Wahnsinn, ja. Nichts ist irrelevanter als das Alter. Das Alter kann eine statistische Wahrscheinlichkeit geben, dass man XY eher kennt oder nicht kennt, ja. Aber ich sage mal, mein Lieblingsbeispiel, eine 21-Jährige, die in Alnatura geht und eine Yogamatte auf dem Rücken hat, ne, und zu einem Mandeljoghurt greift, hat wahrscheinlich viel mehr mit einer 51-Jährigen gemeinsam, die auch eine Lululemon-Yogamatte auf dem Rücken hat, ja, auch zu einem Mandeljoghurt greift, der, by the way, viel zu teuer ist. Wahrscheinlich folgen die den beiden den gleichen Achtsamkeitssprüchen, ja, meditieren, haben eine Morning-Routine. Also ich sag mal so, wahrscheinlich haben die 70% den gleichen Tagesablauf und finden die gleichen Sachen gut, ja, mit 30 Jahren Unterschied. Und dann kommt eine andere 21-Jährige gegenüber aus dem Alnatura, aus dem DM raus und die hat eine Maybelline New York in ihrem Täschchen, ja, und fährt einen ganz anderen Film, ja, und findet Achtsamkeit, was für ein Scheiß, ja, so, ne, ich brauche lange Fingernägel. Also, Alter ist wirklich Ultra-Quatsch.
Okay, also Stilgruppen statt Zielgruppen. Und Thorn, du hast es schon erwähnt, ich nehme an, dass die meisten deiner Kunden kommen und sagen, hey, ich habe einen Mandeljoghurt und jetzt möchte ich gerne ein Mandeljoghurt-Love-Brand werden. Bitte hilf mir. Oder wie funktioniert das?
Ja, traurigerweise will jeder heute eine Love-Brand sein. Du könntest aber auch zum Beispiel eine Care-Brand sein, zum Beispiel. Ne? Also man muss ja nicht immer geliebt werden. Und es gibt ja auch viele Leute, und wir kennen das ja alle aus unserem Freundeskreis auch, es gibt Leute, die eine wahnsinnige Kraft entfalten können, einfach sich um andere halt zu kümmern. Ne? Ich glaube, da haben wir auch eine sehr eindimensionierte Sicht auf, was Marken sein können, sein sollen und Co. Ich sage immer so, hey, es gibt auch, ich nenne es mal immer so, die Buddy-Brand, ja, hat ja jeder im Freundeskreis, die Person, den jeder mag. oder die jeder mag, ne, mit dem er gut auskommen kann. Und ich finde, da gibt es durchaus Platz für solche Marken auch. Für uns ist tatsächlich so, die Marken, die zu uns kommen, die Kunden und Kundinnen, die kommen meistens, weil sie witzigerweise denken, dass sie den Anschluss zur jungen Generation nicht mehr so richtig im Griff haben und dass wir die Firma sind, die Beratung, die denen helfen kann. Und dann kriegen wir ganz oft TikTok-Briefings, ne, oder TikTok-Anfragen, was wir aber gar nicht so in der Gänze halt bespielen. Aber das ist, glaube ich, so ein Schema. Und dann ist das andere Schema auch, glaube ich, dass Marken auch zu uns kommen, und das sind jetzt mal, ich nenne es mal die elaborierten Firmen, ja, die sagen so, Moment mal, früher haben wir einen TV-Spot geschaltet, ja, denn um eine bestimmte Uhrzeit waren XY Leute vom Fernseher, ja, und haben das alle gesehen, ja, das war, ich nenne es jetzt mal der Mainstream, ja, wir haben den Mainstream-Lagerfeuereffekt. Und die kommen zu uns und sagen so, wir wissen gar nicht mehr, ob es diesen Mainstream gibt. Und wie erreicht man Leute heutzutage eigentlich? Ist das fragmentiert, nicht fragmentiert, ne? Und wie entsteht halt Wachstum? Und unsere Antwort darauf ist, der Mainstream hat sich verteilt, ja? Der ist in verschiedenen Kulturen zu Hause, in verschiedenen Bereichen. Und wer heutzutage quasi wächst, wir nennen es Community-zentriert. Also quasi in die Communities rein und das machen. Und die Antwort kann manchmal sein, dass man mehrere Subkulturen oder Communities bespielen muss, um einen ähnlichen Effekt zu bekommen, wie damals einfach stupide Fernsehwerbung zu schalten. Sprich, am Ende des Tages, ganz banal, geht es darum, wie schaffe ich Kontaktfläche mit den Menschen? Touchpoints, ja? Das ist so, das wäre schon mal gut. Und dann, und wie bleibt es vielleicht in Erinnerung? Ja, wie entfaltet das irgendeine Form von Markensympathie? Und dann die letzte Form natürlich ist, ne, wie von Sympathie zu Liebe. Aber da bin ich auch ganz ehrlich, das ist ein Prozess, der lässt sich nicht mit einem Briefing oder einem Projekt, ja, oder einem Beratungsmandat lösen. Ne? Da brauchst du einen langfristigen Plan für. Und tendenziell finde ich immer gut, wenn eine Marke schon eine gewisse Ikonografie mitbringt und darauf legen wir so ein bisschen Wert. Und das kannst du gut aktivieren.
Aber ich verstehe dich richtig, Thorn. Nicht jeder Brand kann ein Love-Brand sein.
Nicht jede Brand kann eine Love-Brand sein. Nicht jede Brand muss eine Love-Brand sein. Wenn man sich, glaube ich, so ganz, ganz tief in sich reinhört. Ja? Also, es gibt ein Beispiel, das ist ein bisschen unfair, weil das die Person gerade ist, die am meisten irgendwie an Fläche gewinnt, ist natürlich Taylor Swift. Ja, Taylor Swift ist so die Inkarnation von Almost Everyone's Darling. Ja, da würde ich sagen, okay, das wird jetzt das, was ich jetzt sage, wahrscheinlich ein bisschen entkräften. Aber ich glaube, dass Menschen vor allem dann so richtig, richtig, richtig geliebt werden, wenn sie ein bisschen Ecken und Kanten haben. Ja, ich glaube, als Personality fährst du, außer du bist Taylor Swift, meistens den falschen Weg, wenn du versuchst, jedem zu gefallen, jedem gerecht zu werden und Co. Ich glaube, echte Liebe, so die Hard Liebe, also auf einer Ebene, wo du ein Bandshirt von jemandem halt trägst, ja, wo du dir Merchandise-Figuren halt reinstellst, passiert dann, wenn die Person irgendwie auf einer Ebene mit dir resoniert, die du sagst so, ich verstehe diese Person, die Person versteht auch ein bisschen mich, ja, so ein bisschen Edginess. Und dafür gibt es viel zu viele Marken in der Welt, die einen demokratischen Anspruch haben, die qua Produktseite für alle eigentlich auch da sind. Und da würde ich immer sagen, hey, überlegt euch lieber mal, wie eine super gute Buddy-Brand sein könnt. So, ne? Und wir sehen das bei ganz, ganz vielen, jetzt wieder ein bisschen so zurück zu dem Genre, was ich ja bespiele, aber ob das jetzt Star Wars ist, ja, oder Herr der Ringe, es gibt immer diesen einen Charakter, den alle mögen, der die Leute begleitet, der für alle da ist, ob das jetzt R2-D2 ist, ja, oder der andere Hobbit, der da ist. Und das finde ich ist auch eine total attraktive Positionierung, eine Buddy-Brand zu sein, ne, oder eine Care-Brand. Deswegen, nein, nicht jeder muss das sein. Und auf die Frage, ob das überhaupt jeder sein kann, ja, da gibt es auch ein Nein, weil da, um eine Love-Brand zu sein, musst du auch schon echt cool sein, ne? Ehrlicherweise. Da musst du eine tiefe innere Klarheit haben, wer du bist und für was du stehst. Und das gelingt nicht vielen Marken.
Weil du den Namen gerade gedroppt hast, Taylor Swift, aus deiner Beurteilung heraus, was ist ihr Claim to Fame? Warum ist sie im Moment so überstrahlend global die Nummer 1 Personality?
Ich glaube, und das sieht der deutsche Feuilleton immer auch ein bisschen anders, ne, weil die versuchen, was in ihre Musik rein zu interpretieren, in ihren Look und ihren Style und ihrer Bühnenperformance. Ich glaube, Taylor Swift hat das, was eben genau diese Magie entfaltet. Taylor Swift hat eine Community. Ja? Ich schäme mich jetzt, das zu erzählen, aber ich hatte eine Zeit lang einen riesen Spaß daran, mir Videos reinzuziehen, wie Leute gepostet haben, wie sie, also meistens Frauen, wie sie ihrem Mann gerade erklären, dass Kelsey, ja, durch Taylor jetzt endlich berühmt wird, einen Durchbruch bekommt, ja, und die Männer sind ausgeflippt, ja, weil ich gesagt habe, das kann ja nicht sein, der war vorher schon berühmt, der ist einer der besten Football-Player aller Zeiten, ja, und Real Talk hier, ich kannte den vorher auch nicht, ich kenne ihn auch durch Taylor Swift, ja, ist so, und ich glaube, diese Art und Weise, ein Swiftie zu sein, ja, entfaltet eine extrem große Magie, weil es geht auch um Taylor Swift, aber es geht eben auch um die anderen Inhalte der Community. Es geht darum, halt diese Videos zu posten, ne, um sich über die Husbands lustig zu machen, ja, bisschen freaky und verrückt zu sein und eher so wie so eine Glaubensgemeinschaft da zu agieren. Und eine andere Form, die, oder eine andere Band, die aus meiner Sicht eben auch mindestens Top 5 global groß ist, was man in Deutschland sehr wenig kennt, aber was global halt mega krass ist, BTS, eine K-Pop-Band, ja, und die nennt sich ja auch, die Community nennt sich auch BTS Army, ja, als Hashtag. Und ich glaube, riesengroßer Erfolg ist heute eben darum, seine Community aufzubauen, seine Community zu pflegen, und wahrscheinlich entsteht viel Magie zwischen den Fans, ja, und das ist etwas, was auch eine Lovebrand am Ende des Tages, eine Lovebrand hat eine treue Community oder zumindest man ist Teil der Community und denkt, man ist, ich bin jetzt Teil, wie, als Apple noch cool war früher, ja, da hat man ein MacBook gekauft und dann war man kreativer, ja, das war so das Feeling, ja, man war Individualist, ja, was lustig ist, weil es ja eigentlich ein Oxymoron ist, Individualist zu sein, among viele Individualisten, aber Apple hat das halt geschafft, ne? Wenn man Nike gekauft hat, ne, war man jemand, der den Schweinehund halt bekämpft, ja? Also quasi diese Projektionsebene. Und das ist, glaube ich, das, was extrem starke Markenpersonalities schaffen, ist, dass sie ihrer Community, ihren Fans eben ein Gefühl vermitteln, etwas oder wer zu sein. Und das gelingt BTS gut und es gelingt im Taylor Swift sehr, sehr gut. Und auch im Kanye West, by the way, der jetzt ja Ye heißt.
Für alle aus der Tomorrow-Community, die jetzt zuhören und sagen, okay, es ist also Taylor Swift und ich mache jetzt sofort eine Kampagne mit ihr, glaube ich, da gibt es noch eine Warnung. Thorn, ich habe in Vorbereitung auf das Gespräch heute mit dir einen Begriff gelesen, den ich total spannend finde. Und zwar nennst du diesen Begriff Dracula-Effekt. Dass es einen Dracula-Effekt gibt, wenn man einen Star, in diesem Fall wahrscheinlich Taylor Swift, hat, die so stark ist, dass sie die Marke überstrahlt und im Grunde genommen das Produkt aussaugt.
Ja.
Das ist auch eine Gefahr, oder?
Total. Wow, wo hast du das denn gefunden? Das habe ich ja schon vor langer Zeit, glaube ich, gesagt. Ja,
ja, ich habe alles gelesen, du weißt es.
Ja, du bist immer top vorbereitet, das ist der Wahnsinn. Ich bin ein großer Fan von diesem Podcast, deswegen bin ich auch hier, weil es immer so gut vorbereitet ist. Also ja, genau, der Dracula-Effekt beschreibt die Situation, dass man sich, ich sage jetzt mal banal, einen TV-Spot, ein Commercial anguckt, ja, man kann sich perfekt an die Geschichte erinnern, an die Pointe, an den Spannungsaufbau, ja, an das Setting und an die Protagonistin drin sind, aber ob es am Ende Budweiser oder Heineken war, das weiß man dann nicht mehr. Und das passiert wirklich sehr, sehr oft. Das ist der eine Effekt, ja, der sehr, sehr gefährlich ist, dass wenn man es nicht schafft, seine Marke selber stark genug mit Brand Equity aufzubauen, dass man zwar für einen kurzen Moment die Klick- und die View-Zahlen auf seinen YouTube-Videos halt bekommt. Also bestes Beispiel zum Beispiel, es gibt zum Super Bowl gab es ganz viel Commercials mit Matt Damon und Ben Affleck, mega witzig, ne, für eine Fastfood-Kette, glaube ich. Oder für Gatorade, merkst du?
Dunking haben sie sogar genannt.
Dunking Donuts, ja, ich wollte ja, Taco Bell sagen, aber so, ja. Und das ist halt, da werden jetzt Marketeers sitzen und sagen so, guck mal, die Klicks, die Views, ne, super entertaining, ja. Ob es wegen Dunking Donuts oder trotz Dunking Donuts war, werden wir niemals wissen, Ja, so. Und das ist der Fehler bei Testimonial Marketing, wenn man eben keine Systematik baut, in der es Wechselwirkungen auch wirklich gibt, weil man sagen kann, das hätte nur Taco Bell machen können oder in der Form. Das ist Nummer eins. Und dann gibt es noch einen anderen Fehler im Testimonial Marketing. Das ist der Franz-Beckenbauer-Effekt. Ja? Wenn du eine Person nimmst, die so viele Commercials schon gemacht hat, dass du nicht mehr weißt, für was es gewesen ist. Ja? Es gab eine Zeit, da hatte Franz Beckenbauer, glaube ich, in Hochzeiten 15 TVCs gleichzeitig laufen. Ja? Und du, was ist irgendwie Erdinger Weißbier, O2, ja, und die anderen kriegst du nicht mehr hin, ne? Eine andere Person, Verona Feldbusch, war früher auch so, und die heißt jetzt Verona Brot. Und das ist auch gefährlich, wenn man ein Testimonial nimmt, was zu häufig genutzt wird. So, ja. Und darin liegt quasi eine doppelte Gefahr in der Auswahl deiner Markenbotschafter.
Und wie macht man es richtig? Was ist dein Rat?
Richtig, indem man vor allem auf Kontinuität setzt. Ja, also wenn man der Meinung ist, da ist eine Person, die repräsentiert uns als Marke gut oder sie kann unserer Geschichte einen Mehrwert halt beistiften, dann wäre meine Empfehlung, dann entwickelt mit dieser Person etwas, was 2 oder 3 oder 4 Jahre hält, ja, wo man die Dramaturgie mit aufbaut. Bestes Beispiel, George Clooney ist für alle in meinem Alter Nespresso. 1:1, it's the same, so, ja. Und das ist total wichtig. Roger Federer ist Mercedes-Benz und Rolex, so, ja. Und das finde ich total wichtig. Wie schaffe ich es, eine Partnerschaft aufzubauen, in der wir immer wieder neue Impulse setzen und wie wir das über Kontinuität und Konstanz halt aufbauen? Damit ist so ungefähr 85% des Problems halt gelöst. Und ich sage auch immer, lieber 5B+, Kampagnen mit derselben Person, ne, als eine AAA-Kampagne, die aber nur einmal läuft oder nur 2 Monate. Weil Konstanz schlägt immer eben Ausreißer. So, das ist wichtig, ja. Wir Menschen sind Gewohnheitstiere und brauchen den Wiederholungseffekt immer, immer, immer und wieder. Und damit ist echt, ne, das ist mein Tipp für euch, 85% eures Testimonials-Marketing wird besser, wenn ihr auf Konstanz sitzt.
Wow, tolles Learning. Was bedeutet das für eure, ich nenne es mal, Weltmeisterschaft? Du hast schon Football genannt, natürlich der Super Bowl. Da sind die teuersten, die besten, die wichtigsten Spots des Jahres. Da gibt es ja auch viele Brands, die dann eben einfach reinjumpen in so eine Kampagne, wie jetzt mit Dunkin' zum Beispiel, mit Matt Damon, mit Tom Brady, der dabei war, J-Lo, Ben Affleck. Sie sind einmal reingejumpt, haben den Spot, der, keine Ahnung, 30 Sekunden dauert, in der Long Version auf YouTube, glaube ich, 1:15. Und dann sind sie aber wieder raus. Macht das denn überhaupt noch Sinn, diesen Einmaleffekt zu haben? Oder würdest du sagen, spart das Geld und macht eine Long-Term-Strategy?
Also fairerweise muss man sagen, dass mittlerweile die Marken auf einem Niveau sind, wo sie sagen, okay, sie kommunizieren die Testimonials schon 2, 3, 4 Wochen vorher, ne? Und es gibt amplifizierten Content dazu, also eher zwischen 7 und 11 Content Pieces zu diesen 30 Sekunden. So, ne? Wir nennen es in der Fachsprache immer eine Prämedialisierung, ja. Und dann gibt es die Live-Medialisierung, das ist dann der Super Bowl auf. Dann gibt es eine Remedialisierung, ja, wenn man quasi nochmal Highlights und Snippets und Bloppers danach postet, ja, von allen Dreharbeiten, die schiefgegangen sind. Das heißt, theoretisch sind wir mehr konfrontiert. Das muss man fairerweise zu den Marketeer-Entscheiderinnen auch dann auch sagen, so, hey, es sind nicht nur diese 30 Sekunden. Nichtsdestotrotz, ja, muss man viele Sachen auch mit Vorsicht genießen, aber bin ich auf felsenfesten Überzeugung, dass vieles davon auch leider dann nicht den nachhaltigen Effekt halt hat, weil es eben dieses Jump-in, Jump-out ist. Dann ist es halt ein Jump-in in 13 Content-Pieces. Und das hat aber jetzt natürlich verschiedenste Dimensionen. Ne? Es gab ein ähnliches Phänomen damals in Deutschland, das nannte sich die IAA, so eine, für die jüngeren Zuhörerinnen, das kennt ihr gar nicht mehr, ne? Aber es ist so eine Automesse, die war so total prestigereich und groß und so. Ne? War immer in Frankfurt. Und da haben sich die Vorstände dieser Welt, Mercedes-Benz, Audi, BMW und Co., ne, übertroffen an Palästen, die sie da in, als Messestände gebaut haben. Ne? Da ist Geld reingeflossen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ja? Und jeder normale Ökonom weiß, es gibt irgendwann einen Grenznutzeneffekt. Ja? Es gibt ja irgendwann Leute, die kommen halt rein und mehr Leute kommen auch nicht mehr rein und alle Pressevertreter waren halt da so. Und man darf nicht vergessen, der Super Bowl ist für die Amerikaner eben auch eine Form von Powerplay. Ja? Es gibt das sogenannte Phänomen des Signalings, ja? Wo du quasi etwas tust und das signalisiert dem Empfänger eine gewisse Botschaft. Und wenn du ein Unternehmen bist, was sich den Super Bowl leisten kann, mit festen Testimonials, dann sagst du deinen Aktionären, am Ende des Tages geht es in Amerika um nichts anderes, geht immer um den Shareholder Value, ne? So, wir sind fucking potent, ja, wir haben es drauf, guck, wo wir sind, ne? Wo wir sind, ist oben, ja. Deswegen, den Effekt gibt es natürlich auch unter den CMOs, ne? Und Top-Entscheidern und Blue-Chip-Brands zu sagen, so, wer hat eigentlich den krasseren Super Bowl-Spot gemacht? Und dann geht es vielleicht gar nicht so sehr darum, ob es nachher in der Marfo gut performt. Ich glaube aber, wenn man sich ein bisschen Mühe gäbe und Zeit geben würde, würde man alle damit befrieden können. Ja, also auch mit einem nachhaltigen Effekt.
Wow, ich würde sagen, Touchdown, Tuan. Besser kann man es nicht zusammenfassen. Ich würde mit dir gern noch über eine Begrifflichkeit sprechen, und zwar Nerd, weil deine Agentur heißt ja Jung von Matt Nerd und na klar, sie beschäftigt sich mit Gaming, E-Sports, Fantasy, Science-Fiction, Superheroes und. Ich habe mich nur gefragt, unsere Welt hat sich ja so verändert und gerade natürlich auch Luxury-Welt hat sich verändert. Alles wird mittlerweile personalisiert und individualisiert. Sind wir nicht alle Nerds? Ich gebe dir ein Beispiel. Ich war jetzt in St. Moritz beim Ice Race mit Richard Mille. Uhren ab 300.000 Euro aufwärts. Wenn sich da zwei Uhrenlover unterhalten, muss ich sagen, wow, das sind echt Nerds. Wenn ich dann beim Ice Race die Besitzer von den Hypercars sehe, die 5 Millionen, 10 Millionen, 15 Millionen kosten und die sich darüber unterhalten, denke ich doch auch, wow, das sind doch auch Nerds. Oder mache ich irgendwas falsch? Sind wir nicht alle Nerds?
Ja, jeder von uns hat was Nerdiges in sich. Ne? Also die Definition von Nerd bei uns ist jemand, der überproportional viel über ein Thema weiß und überproportional gerne darüber redet, ja, und sich darüber bietet, was man mehr weiß. Ne? Am Ende des Tages geht es darum, emotional überinvestiert zu sein. Man mag es ein bisschen zu doll, zu sehr oder sowas. Ne? Und das ist ja auch bei mir, ich meine, ich liebe ja auch Uhren und ich glaube, ich habe jede Folge bei dir gehört oder sowas, wo es um Uhren ging oder sowas, wo ich mir denke, warum? Also irgendwann hört es ja auch auf, ne? Aber es hört halt nicht auf, geht immer noch mehr. Man kann immer noch eine Folge hören, man kann immer noch eine Information reinhören, ja? Deswegen Antwort darauf definitiv, alle sind Nerds und theoretisch könnte die Firma, die ich gegründet habe, eben auch für viel mehr stehen, ja? Muss jetzt aber sagen, als ich die Firma gegründet habe, das war Ende 2019, Anfang 2020 und ich habe diesen Namen vorgeschlagen, das fand jetzt so, der ganze Partnerkreis bei Jungfrau hat jetzt nicht so mega, mega. Ja? Damals war nur tatsächlich so mit diesem, ja, sind das nicht so komische, merkwürdige Weirdos, ne, behaftet. Mittlerweile ist Nerd sogar fast schon etwas ist, worauf man richtig stolz ist, ja, aber das ist dann auch Zeitgeist, hat sich auch verändert, ehrlicherweise. Es ist im Ende 2019 versus Anfang 2024 und es gibt es jetzt seit 4 Jahren, wir geben richtig Gas. Die Welt dreht sich weiter und mittlerweile ist Nerd schon fast cool. Aber damals war es eher gedacht als Provokation, um ganz ehrlich zu sein. Hat auch wahnsinnig funktioniert. Und theoretisch hat natürlich diese Umbrella-Marke Jung von Matt Nerd, oder wir nennen es ja Nerd, ne, eben auch Potenzial, solche Themen halt zu bespielen. Von Uhren bis Hypercars, bis Modelleisenbahn, ja, da ist ganz, ganz viel los. Wir sind jetzt aber mit unseren Communities erstmal gestartet, aber du weißt, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit.
Ja, aber nimm uns dann mal mit in dein Business, in dein Nerd-Business. Wenn ich mir Projekte und Kunden von dir anschaue, sehe ich, dass du etwas machst, beispielsweise Mercedes-Benz und Riot Games hast du zusammengebracht, Haribo und Super Mario, Xbox und Otto Versand, McDonald's und Snipes, Mini und Pokémon. Das sind die Kombinationen, die du schaffst. Wie funktioniert das? Wie bringst du das zusammen? auf der einen Seite denke ich, ist der Need der, ich nenne es mal, alten Brand, tradierten Brand. Und dann hast du die hippen neuen Brands. Das müssen ja am Ende auch beide wollen. Das reicht ja nicht, wenn es nur der alte Brand will, sondern der neue, coole Hype-Brand muss es ja auch wollen. Ist das nicht eine wahnsinnige Challenge?
Total. Und wenn man sich diese Kombinationen auch anguckt, wird einem auch klar, dass es unterschiedliche Perspektiven drauf gibt. Ja? Als Beispiel. Als wir damals, und ich rede jetzt hier von 2018, da war ich noch Gesellschafter und Partner von Jungfmann Sports, Mercedes-Benz mit der weltweit größten E-Sports- und Gaming-Liga zusammengeführt haben, ne, gab es zwei unterschiedliche Needs. Ja? Ich nenne es den Reziprokaleffekt. Könnte man mal googeln, ja, aber ist ein bisschen kompliziert. Ja? Also, Mercedes-Benz brauchte Verjüngung. Ja? Und E-Sports und Gaming zu der Zeit, wir reden hier 2018, brauchte Seriosität. Zu dem damaligen Zeitpunkt dachtest du, die spielen Videospiele, irgendwie LAN und Millionen Euro Preisgelder, das ist doch alles dodgy und komisch oder sowas, ja. In dem Moment, wo Mercedes-Benz aber weltweit globaler Partner des E-Sports und des Gamings geworden ist, hat Mercedes-Benz quasi deren Seriosität von deren Golf- und Wimbledon-Turnieren und Pipapo, ja, überstrahlt und hat im Gegenzug eben die Junghaftigkeit, Internet, Innovation und digital bekommen, ja, so. Das ist zum Beispiel ein Beispiel, wo du sagst, okay, hier ergänzen sich zwei Needs. Klar, jetzt gibt es diese Partnerschaften bei Mercedes-Benz im Bereich Gaming jetzt schon seit eben über fünf, bald sechs Jahren, wo man sagen, so, wer ist jetzt eigentlich die coolere Marke, ne? Fair enough. Aber zu dem damaligen Zeitpunkt, dass es entstanden ist, ne, hatten beide eben komplementäre Needs. Beispiel Snipes und McDonald's, ne? Das ist einer meiner Lieblingsbeispiele auch, ja. McDonald's, als wir McDonald's gemacht haben damals, hat McDonald's noch im Bereich Kulturmarketing, ja, bei Fußballspielen Einlaufkinder auf den Platz geschickt. Da liefen dann so kleine Kinder McDonald's-Trikots an den Fußballanlagen und sowas, ne? Ist natürlich irgendwie cute und nice und McDonald's ein super Familienrestaurant, das sage ich als Familienvater, ne? Sollte da nicht immer hingehen, aber ich finde, da ist auch viel Magie drin. Aber ist natürlich nicht, was Teenager cool finden, ehrlicherweise, ja. Was McDonald's zu dem damaligen Zeitpunkt gebraucht hat, war eben Jugendkultur. Ja, und dann haben wir den halt vorgeschlagen im Bereich Sport, weil wir gesagt haben, was sollen wir denn nach Fußball machen? Ja, und hatten sie, das sage ich jetzt mal, alle, die so lange schon in den Podcast reingehört haben, die haben jetzt verdient, diesen Insight zu hören, ja, da hatten sie überlegt, Beachvolleyball zu machen. Und dann habe ich gesagt, Beachvolleyball, oh mein Gott, also niemand guckt sich ein Beachvolleyball-Turnier an und geht danach Chicken McNuggets essen. So, ne, ich esse dann eher Quinoa und mache 40.000 Sit-Ups oder so, ne, das ist das Feeling. Sondern ganz banal, hey, wenn ihr Sportarten oder Lifestyle-Kulturen macht, dann macht eher Sachen mit, wo weite T-Shirts cool sind. Ne? Und dann kam halt Gaming, Skating und Streetball raus. Ne? Aber dafür brauchte man einen starken Partner. Ne? Weil du kannst ja nicht McDonald's sagen, so, wir sind jetzt im Skating und alle so, yay. Ne? Sondern du musst natürlich im Streetball musst du natürlich aufbauen. Snipes hingegen kam an den Punkt, wo alle Jugendlichen das halt schon kannten, ja, und gesagt haben, okay, wir brauchen eigentlich jetzt, müssen Next Level halt machen. Die haben die internationale Expansion auch vorbereitet, ja, quasi über den Teich hinweg und haben gesagt, okay, wir brauchen jetzt Sachen, die zeigen, so, wir sind Heavyweight. Ja, deswegen haben wir ja mit Snipes zum Beispiel ausschließlich aus diesem Grund auch eine Space Jam Kollektion gemacht. Nicht, weil sich nicht alles super gut verkauft, sondern weil dann Snipes auch quasi overseas sagen konnte, ey, wir haben auch eine Space Jam Partnerschaft, ne, wir sind wer. Und McDonald's ist natürlich eine globale Supermarke in vielen Ländern, ja. Was quasi Snipes gebraucht hat, war quasi Mainstream Appeal, ne? Heavyweight Lifting, so. Quasi von Subculture zu eben so, wir sind halt ein großes, wachsendes, starkes Unternehmen, so. Und da war es auch ein perfekter Fit. Und das ist, glaube ich, die Kunst des Businesses, ne? Eben die einzelnen Attribute zu finden und in einer Kombination zusammenwürfeln, die, und das ist auch einer meiner Sprüche, ja, ich sag mal so, bei Partnerships und Collabs geht es nicht darum, dass 1 und 1 3 ist, sondern 1 plus 1 ist 11.
Okay, wow.
Du musst so viele Synergieeffekte machen, das ist halt mega cool. Und das ist so, das ist die Denke, die wir, die wir quasi bei unseren Partnerschaften und strategischen Projekten eben angehen.
Und was ist dein Big Picture-Blick darauf? Das ist ja interessant, du bist ja eben nicht nur hier in Deutschland aktiv mit Jung von Matt Nerd, sondern du bist natürlich auch als Experte weltweit gefragt. Du bist in vielen Juries, du bist unter anderem in der London International Award Jury drin, wo die besten, wichtigsten, relevantesten Ideen der Welt ausgezeichnet werden. Was siehst du für Entwicklung? Ist die Bereitschaft und die Lust auf solche Kollaps größer geworden?
Witzigerweise, die London International Awards finden in Las Vegas statt, was mir bis heute keiner erklären kann, warum das so ist. Ja? Aber ich glaube, in Las Vegas werden wir viel an Bling, 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 Bunt und Gamification halt sehen. Aber da habe ich ein gutes Feld. Ich glaube, dass wir eine Phase hatten, wo alle Collabs gemacht haben, um des Collabs willen. So, ne? Weil man braucht jetzt eine Collab, ne? Also quasi for the sake of the sake, ne? Auf Collabs. So. Und ich glaube, man muss es ein bisschen anders angucken. Eine Collab funktioniert eben dann gut und eben auch vielleicht für alte, etablierte Marken, wenn diese Collab dir den Zugang ebnet zu Stilgruppen, die du normalerweise nicht erreicht hättest. So, ne? Auch in die andere Richtung. Also beide Collab-Partner sollten im Idealfall eben dadurch eben neue Menschen erreichen können. Im Kern muss man eine Collab als Wachstumsstrategie beachten. Viele haben den Fehler gemacht, dass sie eine Bestätigungsstrategie gemacht haben, Confirmation Strategy. Ja? Jetzt mal so, dass die Collab gibt es nicht, aber wenn Puma und Adidas was zusammen machen, what's happening? So, ne? Nicht so viel. Und das sage ich jetzt den Leuten, verdrehen die Augen und sagen, macht ja auch keiner. ihr werdet erschrocken, wie viele Fashion-Collabs in diesem Bereich 1:1 genauso sind. Dann denke ich mir, das macht keinen Sinn. Also, es geht um Wachstum. Und jetzt kann man natürlich die Frage stellen, hey, ist Wachstum überhaupt für Marken halt wichtig? Ne? Und darauf die Antwort, naja, in gewissen Gesellschaften, wo die Leute älter werden, wo wenig Nachwuchs kommt, ne, Geburtenquote und Co. halt nicht so von automatisch halt passiert, Wohlstand sich natürlich auch verändert, da ist Wachstum nicht nur wichtig, sondern überlebenswichtig. So, ne? Es gibt ja auch diesen Spruch, was nicht wächst, das stirbt. Ja, das ist so. Und die Frage ist eher, wie schnell man halt wächst. Deswegen, ich glaube, alle Unternehmen auf dieser Welt überlegen sich gerade, wie können sie Wachstum erreichen, wie können sie Kontaktfläche, Touchpoints mit Menschen aufbauen. Und gleichzeitig merken alle Unternehmen, dass das, wie sie es konventionell gerade machen, ja, nämlich über Content, viel Kommunikation, Social Media flooden, dass das an Grenzen kommt. Und sogar an noch viel mehr Grenzen kommen wird, weil jetzt mit künstlicher Intelligenz noch mehr Content ist. Also wir gehen jetzt durch drei Phasen durch. Die Phase Nummer 1 war ja irgendwie, Marken durften kommunizieren. Die haben Werbespots gepostet, ne, und Printanzeigen gemacht. Dann auf einmal gab es die Creator Economy, ja, und alle konnten kommunizieren. Ja, und jeder war Influencer, ja, und konnte halt auch Sachen rausholen. So. Und jetzt kommt quasi die nächste Stufe, jetzt kommt KI. Und es kann wirklich jeder alles machen. So, ne? Das heißt, alles, was vorher Marken aufgrund ihrer Budgetgröße exklusiv vorgehalten war, wird komplett demokratisiert. Deswegen kann Content gar nicht mehr nur die Lösung sein. Ne? Und ich sage auch im Bereich der Stufe 3, ne, wenn es um künstliche Intelligenz geht, so AI can be learned, but culture needs to be earned. So, ne? Was jetzt passieren muss, ist, dass Marken, die kulturell relevant sein wollen, eine eben tiefer gehen, ne, und gucken so, wo können sie Legitimität halt herstellen, ne, wo können sie Credibility halt aufbauen. Ich glaube, das wird jetzt extrem wichtig. Und ich glaube, dass das etwas ist, wo aus meiner Sicht eben Dinge wie eben Gaming, ja, perfekt für eignen, weil es eben keine Felder sind, in denen alle Marken drin sind. Also heutzutage, du und ich wissen es ja ganz genau, wer nicht auf Instagram ist, da wirst du ja schief angeguckt, ne? Also wie du bist, ist halt nicht, also wenn es das überhaupt noch gibt, ehrlicherweise. Ja, so. Und Instagram ist, und wir finden Instagram natürlich auch wichtig, aber schon natürlich schwieriger zu bewerben jetzt. Ja, das ist man nennt es einen Red Ocean, ja, wo es darum geht halt, boah, die Preise werden hart, sich durchsetzungshart ist schwierig. Deswegen gibt es das sogenannte, die genannten Blue Oceans. Das sind Territorien, in denen es eben noch nicht so viele von deinem Wettbewerber gibt, wo der Share Voice günstiger ist. Und als Beispiel, wir sind jetzt mit Nivea, ne, einer muss ich wahrscheinlich nicht erklären, jeder kennt hier wahrscheinlich Nivea, sind wir auf Roblox gegangen. Das ist quasi eine der großen offenen Metaverse-Plattformen, ja, die existieren. Und für alle, die jetzt sagen, Metaverse ist das nicht tot, das sind 75 Millionen Monthly User, 75 Millionen, ja, die jeden Monat spielen, ja, und ich glaube wirklich, das wird jetzt auch wirklich die 100 Millionen wahrscheinlich in den nächsten 2-3 Monaten auch knacken, ja, die gespielt werden, groß geworden durch die Pandemie, sehr, sehr viele junge Menschen, ja, und Roblox ist tatsächlich eine Plattform, mit der jeder seine Welt aufbauen kann. So, wir sind da reingegangen als quasi deutsche Marke mit einem globalen Anspruch, ja, und haben eine kleine Videospiel-Experience halt gebaut. Und was ist passiert? Wir konnten innerhalb der ersten 10 Wochen 1 Million SpielerInnen dafür bekommen, die, jetzt halte ich fest, Tom, 7 Minuten im Durchschnitt gespielt haben. Das sind 7 Millionen Minutes Time Spent with a Brand auf einer freiwilligen Basis, wo du durch eine Nivea-Welt läufst durch und Sonnencreme einsammelst und gegen Nivea-Coins hüpfst, ne, um einen Nivea-Turm hochzuklettern. 7 Millionen Minutes Time Spent with a Brand, ja. Na klar sind wir direkt damit fastest growing Skincare und Beauty Brand geworden, weil unser Wettbewerb dort nicht ist. Ist ja auch einfach, ist ja auch gemein, ja. Aber genau darum geht es doch, den gemeinen, den unfairen Wettbewerbsvorteil zu hebeln. So, und jetzt würde man sagen, so, was für ein riesen Erfolgsrecht, und wir sind mega stolz drauf, ne, Props an Nivea, Props an Annika und an Ben, die das auch mit uns getrieben haben, aber wir sind eben eine deutsche Marke, die gerade reingeht. Jetzt guckst du dir in Amerika Marken an, jetzt halte ich fest, eine Barbie-Welt hat 12 Millionen UserInnen, ja, pro Monat, die da 15, 20 Minuten spielen. Unfair ist Barbie, okay. Aber sogar Walmart hat 6 Millionen SpielerInnen im Monat, die eine Walmart-Videospielwelt bespielen. Das ist deren Edeka. Ja? Da laufen die rum und spielen.
Wahnsinn.
Ja, und du musst als Marke wachsen, du musst als Marke neue Zielgruppen erschließen und du musst neue Plattformen bespielen, ja, wo du vielleicht der Einzige bist oder wo der Wettbewerb erst nachtritt, aber du schon so viele Learnings generiert hast. Deswegen Antwort darauf, Tom. Ich glaube, das ist total wichtig, dass Marken das machen.
Ja, aber bitte, was ist deine Magic? Wie machst du das, dass Gen Z bereit ist, mit so einer alten, 100 Jahre alten Nivea-Dose zu spielen oder mit Walmart und total begeistert sind? Was ist deine Magic dabei?
Also die Walmart-Experience haben wir ja nicht gemacht, aber bei der Nivea, und das ist das Props an das Team, da habe ich einen minimalen Beitrag dazu gebracht. Natürlich muss das durchdenken, ne, und überlegen, wie kann das halt aussehen. Das war auch ehrlicherweise erstmal ein Prototyp. Und die Zahlen, die Erfolgszahlen haben uns in gewisser Weise schon auch überrascht. Wir dachten schon, dass wir 250.000, 400.000 Spielerinnen natürlich auch schaffen werden. Aber über 1 Million in der kurzen Zeit ist natürlich auch schon krass. Hm. Jetzt, ohne zu viele Tricks verraten zu wollen, aber auch da haben wir natürlich mit Creatoren und InfluencerInnen zusammengearbeitet, die dann exklusive Skins, das sind quasi digitale Items, ne, bekommen. Da gab es einen Nivea-Hoodie mit so einem Teddy-Fell, ja, wo du aussiehst mit so Teddy-Ohren hast, denn die Leute sind ausgerastet, die wollten diesen Nivea-Hoodie haben, ne. Es gab kleine süße Flügelchen, die du an deinem Charakter tragen konntest, ja, oder so spiky Hair, das ist so Japanese Cartoon-Wise-mäßig, so eine Haare, die du auf deinen Avatar reinmachen kannst. Und jetzt, Tom, jetzt halte ich fest, weißt du, was daran geil ist? Diese Leute spielen das Spiel, um diese Produkte zu bekommen, die natürlich Nivea gebrandet sind mit dem Nivea Blau und rennen mit diesen Dingern in anderen Spielwelten rum und machen Promo für Nivea. Du läufst mit dem Nivea Merchandise durch andere Spielwelten und mit deinen Nivea Haaren.
Und ich nehme an, Thorn, jetzt kommen alle Brands zu dir und sagen, das wollen wir auch.
Ja, es kommen natürlich jetzt auch Marken, die natürlich sich das angucken und das spannend finden. Viele Marken sind da auch drin. Also ich sage jetzt mal, Adidas hat vorgestern einen riesen Roblox-Shop auch announced. Ne? Also da sind auch viele Leute, die noch viel schlauere Menschen beschäftigt haben als mich und da weit fortgeschritten sind. Aber jetzt im Bereich der deutschstämmigen Agenturen sind wir eine der wenigen Agenturen. Also eine andere coole Agentur, Step zum Beispiel, die das halt macht. Aber ansonsten gibt's da noch nicht viel. Ja. Und das ist eben wieder Left Field Marketing, Left Field und Blue Ocean, wo du dir eben in Felder gehst, wo du deinen Kunden ja auch einen Mehrwert geben kannst im Sinne von einem ganz klaren Wettbewerbsvorteil. Da ist niemand, Ihr könnt die Ersten sein oder reicht ja sogar, wenn du die Ersten drei, guck mal, wenn du bei Instagram jetzt reingehst, bist du, weiß ich nicht, die 1442. Beauty-Brand, ja, so, ja. Und bei den anderen Sachen kannst du halt noch among the first ones sein. Und das ist, glaube ich, was eine ja, viele Leute sagen ja, wir sind so eine Trendfirma, ne, die Trends halt forecast und scoutet. Würde ich jetzt sagen, es geht nicht nur um Trends, es geht auch schon um Sachen, die eben auch so 20, 30 Jahre schon stark sind. Aber natürlich willst du Firmen einen Weg zeigen, der ich sag mal, überproportional viel Momentum für sie generiert. Ja? Und Roblox ist, ich kann es echt nur allen Leuten sagen, die irgendwie was mit Lifestyle gerade zu tun haben, ist ein Must-Have.
Aber Tuan, wo nimmst du deine Ideen her? Wie spürst du diese Trends auf? Lass uns da mal bitte drüber reden und auch darüber reden, wie bist du eigentlich in dieses Game gekommen? Du bist ja in Heidelberg geboren, aufgewachsen in Aachen und dann hast du ja eigentlich was ganz anderes studiert, nämlich ganz klassisch BWL in Maastricht, Singapur und Rotterdam und bist dann trotzdem in der Werbung- und Marketingwelt gelandet. Wieso?
Oh, das ist aber eine schwere Frage. Du, das ist eine Verkettung von ganz, ganz vielen unterschiedlichen Zufällen, ehrlicherweise. Ich würde mal auf die Frage so antworten. Ich glaube, das, was mir, glaube ich, aufgrund meiner Biografie, und dann gehen wir, glaube ich, eher Richtung Aachen, Heidelberg und Stuttgart oder sowas, glaube ich, so immer mitgegeben worden ist, ist, dass ich natürlich als Kind von vietnamesischen Einwanderern, ja, und Flüchtlingen ganz früh damit konfrontiert gewesen bin, dass ich so ein bisschen zwischen den Kulturen, ja, so wabern musste. Ne? Ich musste auf der einen Seite natürlich auch immer verstehen, wie wir als vietnamesische Familie in den deutschen Kontext halt uns rein integrieren können und einblenden können. Ne? Das war ganz, ganz wichtig frühzeitig für mich, Tom, eben zu sehen, so, was sind Verhaltensmuster? Ja, wie ist Körpersprache? Was sind die richtigen Codes? Was sind die richtigen Verhaltenswesen, die man irgendwie erkennen und lesen muss? Während ich eben gleichzeitig eben auch, wenn dann Freunde bei uns zu Hause waren, damals, ja, eben auch diesen Menschen, meinen Freunden, den Kindern auch nahegelegt habe, eben wie die vietnamesische Kultur halt ist, weil das natürlich auch meinen Eltern, insbesondere meinen Großeltern sehr, sehr wichtig gewesen ist. Eben, ich sage jetzt mal, eben auch ganz viele Rituale und Traditionen zu beschützen. Und diese Situation hat bei mir zu einer Form von Überempathie, glaube ich, geführt, die ich witzigerweise auch ausschalten kann, wenn ich will. Genauso wie, dass ich extrovertiert sein muss, kann, will, wenn es sein muss, aber eigentlich im Kern ja ein Introvertierter bin. Und ich glaube, so erkenne ich Trends, ehrlicherweise, indem ich so ein bisschen Dinge zwischen den Zeilen mir angucke und lese und das mit so ein bisschen der Erfahrung, die ich über die letzten Jahre sammeln konnte, wo ich dann spielen kann, okay, da passiert etwas, ja. Und das wiederum koppelt sich mit einer anderen Erkenntnis, die ich ganz, ganz wichtig finde. Was ist denn ein Riesentrend? Ist, wenn aus meiner Sicht ist ein Trend etwas, wenn sich mehrere Trendlinien eben an einem Punkt halt kreuzen. Und das ist, was ich sehe. Ich sehe hier eine Bewegung hin zum inneren Kind, ja. Ich sehe eine Bewegung hin zu, okay, Nostalgie. Ich sehe Marketingaktionen, Markenführungen, Leute wie Pharrell, die Gaming-Anekdoten auf einmal zitieren, ja. Und dann sehe ich gleichzeitig, dass alles wieder ein bisschen bunter wird. Und dann macht bei mir Klick und sehe, okay, da entsteht etwas, wo es Richtung Playfulness geht, ja, und wo eben Nostalgie auf inneres Kind, auf Therapie, Heilung, ja, und irgendwie Spaß und Genre-Kodierung zusammenmixt. Und an diesem Punkt hangel ich mich dann dran. Das ist quasi mein Trendbewusstsein. Und im Kontext natürlich von Marketing, wie ich da dann reingekommen sind, ne, also quasi welche Linien ich gesehen habe, will jetzt natürlich meine ganze Karriere nicht erzählen, aber ich habe ja als quasi Entrepreneur bei Jungformat war ich tätig, das heißt, ich war Stratege und dann war ich einer der ersten Mitarbeiterinnen von Jungformat Sports und habe dann witzigerweise Jungformat Stars dann gemacht mit dem Arne Friedrich, also ich habe Celebrity Marketing gemacht, ja, habe von Fußballern die Frisuren gemacht, den Autos gekauft und deren Wohnungen gestylt, habe da gemerkt, Tom, dass die Fußballer sehr, sehr Schwierigkeiten hatten, Werbeverträge zu bekommen. Ja, und weil eben 2016, 2017 schon die ersten Influencer auf dem Markt waren und denen die ganzen Werbeverträge mitgenommen haben. Und das habe ich dann erkannt. Man ist okay, das Geld verschiebt sich weg von den klassischen Stars zu sowas, was ich damals New Icons genannt habe. Innerhalb der Influencer-Bubble habe ich dann gesehen, dass ich eigentlich schon mit 2016, 2017 zu spät dran war, weil da waren die Caro Daurs und Pamela Reifs und Co. Ja, waren schon quasi auf dem Weg, wo sie eigentlich quasi sich selbst getragen haben, schon selber erfolgreich waren. Aber ich habe die E-Sport-Stars entdeckt, die Gamerinnen, und habe da gesehen, okay, da ist noch keiner drauf, habe mich daran gehangelt. Und bin dann quasi voll ins Gaming rein und habe dann aber erkannt, dass eben E-Sports, also Competitive Gaming, nur ein kleiner Bruchteil von dem ist, was eben das, was wir nachher dann Nerdkultur nennen, den gesamten Gaming-Market ausmacht. Und habe dann gedacht, okay, meine Fresse, warum hüpfst du hier auf einem 1,8-Milliarden-Markt rum, wenn der Gesamtmarkt 250 Milliarden groß ist? Und das ist so ein bisschen die Geschichte.
Wow, total spannend. Aber was war für dich die Faszination, dass du da eingestiegen bist in dieses Business und ja auch, muss man sagen, bis heute geblieben bist? Das ist ja total spannend. Du bearbeitest eine Welt, die sich so schnell dreht, die sich so schnell verändert. Aber man möchte ja fast sagen, die einzige Konstante bist du. Wenn ich es richtig sehe, bist du ja mittlerweile seit 2009 bei Jung von Matt.
Das ist gruselig, oder?
Ja.
Ey, wirklich, ich hatte letztens einen kleinen, feinen, liebevollen emotional Breakdown. Ja, Breakdown ist so viel gesagt, aber eine Realisierung, wo ich gemerkt habe, alter Schwede, du bist länger bei Jung von Matt, als du in der Schule gewesen bist. Ich war nur 13 Jahre in der Schule und ich bin seit 14 Jahren bei Jung von Matt. Das ist natürlich schon super, super, super bitter, ja, wenn man das einmal so in der Form gehört hat. Ich glaube, der Grund, warum ich nach wie vor da bin und das mache, sind, glaube ich, sehr leicht anhand von zwei Statements meiner Frau zu beschreiben. Statement Nummer eins ist, wenn ich sage, ich gehe zur Arbeit, dann sagt sie, nee, du gehst nicht zur Arbeit, du gehst zur Ganztagsbetreuung. Ja, was ich verstehen kann, weil mein Büro eben aus Spielkonsolen, Actionfiguren und Co. besteht. Das ist so das eine. Ne? Ich gehe zur Ganztagsbetreuung. Und das andere ist, dass meine Frau irgendwann gesagt hat, ich bin mir gar nicht sicher, ob man dich so, wie du bist, in einer anderen Firma arbeiten lassen würde. Ja?
Ja.
Also streng genommen hat sie gesagt, ich glaube, eine andere Firma würde dich gar nicht aushalten. Und das ist, glaube ich, der zweite Punkt. Jung von Matt ist zumindest historisch gesehen eine Firma, die ein Anziehungspunkt für bekloppte Leute war. Also Leute mit einem fetten Dachschaden, ja. Also wirklich Leute, die halt alle so ein bisschen einen in der Meisel haben, ja. Und die haben sich alle vereint mit ihren Macken und in Teilen, und dazu zähle ich mich jetzt gar nicht in der ausgeprägten Form, ja, mit ihren genialen Zügen, um eben für gemeinsame Dinge halt einzustehen und Sachen zu machen. Und man kann sich Jung von Matt so ein bisschen wie so ein Biotop vorstellen, wo man eben teils in Ganztagsbetreuung ist, ne, teils aber eben auch mit ganz vielen anderen genialen Menschen halt zusammenarbeiten kann. Und für jemanden, der in einer gewissen Weise, und das ist ein bisschen die Brücke zum Anfang, ja, ich bin ja bei Business Punk Top 100, glaube ich, in der Kategorie Andersdenken, ne, ja, oder um die Ecke Denker oder so heißt es, ja. Aber wenn du so ein bisschen jemand bist, der den Status Quo challenged, der sich immer fragt, geht es nicht anders, der grundsätzlich immer dazu tendiert, von dem Right Field, ne, nochmal aufs Left Field zu gehen und dann vom Left Field ins Outer Left Field, dann ist das etwas, wo man da gut ein Zuhause finden kann. Und ich bin tatsächlich eine Person, die ist immer getrieben von einer ganz, ganz, ganz naiven Spielfreude. Ja, für mich ist Business auch Business und ich muss auch als Unternehmer natürlich auch meine Hard Lessons lernen, ja, wie jeder Unternehmer auch. Läuft nicht immer alles gut, ne? Hast auch viele Rückschläge und ganz viele Sachen, die du zum ersten Mal machst und es macht gar keinen Bock, ja, aber das gehört eben auch dazu. Aber das Unternehmertum ist bei mir eben immer gepaart mit einem Explorationssagen. Das ist so ein bisschen wie so ein Videospiel, ne? Also mein Unternehmertum ist, ich fange ein Spiel an, ich kenne die ganze Map, also die Karte noch gar nicht, ja, und ich weiß auch gar nicht, welche Sachen man einsammeln muss, um irgendwie durchzukommen, und ich laufe einfach nur los, ja, ich laufe einfach nur los und gucke so, da ist irgend so ein Licht, da ist ein Drache oder so, dem jage ich mal hinterher, sammle ich, oh, hier ein Schwert, da ein Schwert, mal cool, und dann kämpfst du gegen irgendwelche Bossfights und so, verlierst und beim fünften Mal gewinnst du vielleicht, ja, ich gehe so darin rein, und Jung von Matt gibt mir eben diese Möglichkeiten, das so zu machen, weil es gibt auch Unternehmen, wo dir ganz klar gesagt wird, ne, so und so, so musst du halt machen. Und hier ist es eher so, dass man es selber herausfinden kann.
Deine Frau hat es schön formuliert, dass sie sagt, du gehst in die Ganztagsbetreuung und du hast ja in deinem Office eben diese ganz tollen Spielwelten. Aber natürlich auf der anderen Seite, Thoren, hat sich die Welt verändert. Viele arbeiten, wollen nur noch remote arbeiten oder Homeoffice arbeiten. Wie nimmst du diese Entwicklung wahr? Hast du das bei dir auch? Siehst du das in der Agenturszene auch? Oder ist das nach wie vor so, dass alle von morgens bis abends kommen und gerne auch noch so wie früher, früher klingt immer doof, aber so wie früher dann die Nächte durcharbeiten und ihr Leben komplett in der Agency verbringen?
Das hat sich definitiv sehr gewandelt und verändert. In Teilen zum Guten. Und im Teilen, das sage ich auch in der vollen Transparenz, aber auch eben zum Schlechten. Ne? Ich denke, dass man sein ganzes Leben für die Agency opfert, ne, oder für die Beratung oder für die Anwaltskanzlei oder sowas. Ich glaube, dass das kein zeitgemäßes Modell mehr ist, weil ich glaube, vor allem in den Bereichen, wo Kreativität gefordert ist, du eben auch die anderen Seiten des Lebens brauchst, um dort eben Inspiration und Wertschöpfung halt zu bekommen. Ja, deswegen ist in diesem Begriff Work-Life-Balance, das Wort Life, extrem wichtig. Worum es aber nicht gehen kann, glaube ich, ist das Wort Balance, ne? Weil es im Prinzip etwas suggeriert, dass Dinge eben aufeinander, gegeneinander aufgewogen werden müssen, ja, und dass deine Arbeit ausbalanciert muss, weil sie vielleicht negativ ist oder dich runterzieht oder pipapo. Ich persönlich glaube, dass beide Facetten wichtig sind, aber dass Arbeit im Idealfall so identitätsstiftend ist. Und ich sage tatsächlich gar nicht so sinnstiftend, ne, weil ich bin gar nicht dieser Purpose-Guy, ja. Aber dass es so identitätsstiftend ist, ja, oder so viel Freude halt macht, ne, dass die Arbeit auch Freude macht und dass es einfach eher eine Plus statt ein Plus-Minus halt ist. Und in diesem Kontext kann ich total verstehen, wenn die jüngere Generation sagt, hey, ich brauche noch das und jenes und ich hole mir auch Bestätigung hiervon und jenes, um das halt zu machen. Gleichzeitig vermisse ich schon eine Leistungsbereitschaft, die eben auch ganz, ganz, ganz klar beinhaltet, dass es für gewisse Bereiche der Wirtschaft immer die Extrameile bedarf, ja, um erfolgreich zu sein. Ich glaube, was viele Unternehmen durchlaufen, ist so ein Drei-Punkte-Phase. Punkt Nummer eins ist, eine Firma gründet sich oder macht oder ist und ist erstmal eine Familie. Ja, alle lieben sich, alle stehen bedingungslos zueinander, unconditional love. Ja, und das ist irgendwie schön und nett und alle respektieren sich und geben sich ihrem Space, aber es hat aus meiner Sicht eben den Nachteil, dass es eben an einer maximalen Leistungsbereitschaft halt eventuell fehlen kann, wenn alle so soft und cozy miteinander sind. Ja, die zweite Stufe, und die finde ich total spannend, das ist so mein Zielbild, ist quasi das Bild von der Familie zum Sportteam. Sportteam beinhaltet, wir sind hier, um im Idealfall Spaß miteinander zu haben, gemeinsam zu trainieren, gemeinsam zu wachsen und eventuell Titel zu gewinnen, ja. Und es sagt gleichzeitig, nicht jeder hat einen Stammplatz und jedes Jahr muss man seinen Stammplatz sich neu erkämpfen, während man aber loyal gegenüber seinen TeammitgliederInnen ist und sein Wappen auf dem Trikot küsst, ne, was in unserem Fall eben unser Firmenlogo zum Beispiel halt wäre, was gut ist, ne. Also quasi Leistungsbereitschaft bei gleichzeitiger Loyalität, ja, aber eben auch mit dem Wissen, hey, wenn du nicht performst, bist du halt raus. Und dann kommt die dritte Phase und das ist so, dann wirst du vom Familie zum Sportteam, wirst du dann eine Firma, Corporate, ja, und dann werden alle quasi so Einzelgänger, die so ihr Dasein befristen und jeder macht so sein Ding, kümmert sich um seine eigene Karriere, ne, und schaut und dann ist es so, das ist so der Anfang vom emotionalen, nicht wirtschaftlichen, aber emotionalen Ende. Und ich glaube, der Sweet Spot liegt in dem Sportteam. Und ganz im Ernst, ja, eine gute Fußballmannschaft, eine gute Basketballmannschaft, eine gute Footballmannschaft zeichnet sich durch eine Sache aus und es ist immer eine höhere Moral als andere. Gutes Training, eingespielte Pässe, ja, blindes Vertrauen, ja, und und die Moral bei Rückstand nochmal Gas zu geben. Und das ist etwas, was am Ende des Tages die Firmenkultur und das Herz halt angeht. Und dafür braucht es ein gewisses Maß an Präsenz. Es braucht Teambuilding-Maßnahmen, es braucht Face-to-Face, es braucht eben auch das gegenseitige mal Anschreien, ja. Top-Sportler schreien sich halt an, wenn was nicht okay ist, ja. Es ist der Geruch, sorry, dass ich jetzt so boomermäßig rüberkomme, der Geruch der Kabine, ne, der All-Nighters, ne, des langen Arbeitens, nur in Punktephasen vor Champions League-Spielen, Matchdays, ja. Und deswegen finde ich schon, dass Remote-Kulturen, wir sind Nerds, wir sind mit Chat-Programmen aufgewachsen, wir können perfekt miteinander digital kommunizieren. Und das machen wir auch. Aber wir brauchen dieses Zusammenkommen. Deswegen, es braucht eine physische Präsenz und es braucht auch die Schmerzphasen des harten Trainings, wo man halt reingeht. Ne? Die Extrameile, wenn man die Champions League gewinnen will. Jetzt kann man sagen, wenn für die Firmen, die sagen, ey, ich will ja gar nicht Champions League spielen, ich bin es okay, wenn ich überhaupt mitspielen kann, dann ist okay. Aber das ist nicht mein Anspruch. Mein Anspruch ist Champions League gewinnen, Playoffs, ne, Super Bowl Finale und Co. Und da fordere ich schon Dinge, wo man sagen würde, das ist vielleicht nicht 100% New Work adäquat, aber it's my way.
Wie setzt du das um? Wie schaffst du das, dass das bei dir nicht nur gut klingt, sondern am Ende auch alle sagen, ja, okay, ich bin dabei, ich komme ins Office. Kommen bei dir, bei euch alle ins Office oder wie hast du das organisiert?
Also wir sind nicht jeden Tag alle im Office. Das ist auch natürlich Teil der Wahrheit. Aber die Leute kommen sehr oft, sehr freiwillig ins Office und gar nicht so sehr ehrlicherweise, weil ich das sage oder weil ich das einfordere, sondern weil die für sich selber Rituale gebaut haben, die extrem spannend sind. Also jetzt mal zum Beispiel, wir haben den Anime Tuesday, wo dann kuratierte Animes gezeigt werden, abends, ja, wo die Leute halt kommen irgendwie und das halt irgendwie anschauen und darüber sprechen und philosophieren wie im literarischen Quartett, aber eben nur mit Nerdkultur, ja. Das ist eine Sache. Dann kommen immer natürlich mal wieder neue Spiele heraus und dann haben wir dieses phänomenale Zimmer mit dem ganzen Spielzeug, mit allen Konsolen, mit der riesen Leinwand und dem Projektor. Dann wird dann auch natürlich Diablo oder Baldur's Gate oder Co. natürlich dann auch auf Riesensize gespielt in der Mittagspause. Ne? Das ist wichtig. Wir haben etwas, das wird jetzt sehr nerdig, das nennt sich das Nerd-Quiz. Das ist dann quasi, da kommen wir zusammen und dann werden die nerdigsten, also es ist wirklich so wie Jeopardy oder Wer wird Millionär, werden halt Fragen und Challenges gestellt, wo eben miteinander eben gequizt wird und wo du dich immer wieder fragst, wo hat er denn jetzt diese nerdige Frage her? Das sind ja so Sachen, die kommen komplett aus dem Team. Damit habe ich nichts zu tun. Das ist quasi, da gehen alle Props an das Team selber, die eben diese Rituale und Kulturmomente schaffen. Was ich als Führungskraft natürlich machen kann, ist, dass ich erstmal diese Möglichkeiten gebe, ne? Klammer auf, erlaube, finanziere, ne, subventioniere, das ist, glaube ich, ein Ding, dass ich natürlich auch ästhetische Räume schaffe, wo sowas halt Spaß macht, ja, das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, oder dann sage, okay, dann kauft man die und die Getränke, also die Nerds trinken jetzt gar nicht so viel irgendwie coole alkoholische Getränke, ja, aber wenn, dann ist es dann irgendwie koreanischer Soju oder sowas, dass man eben sowas halt macht und dass man natürlich aber auch selber als Führungskraft auch selber da ist, ja. Es gibt ja diesen wundervollen Spruch und du hast es ja auch gesagt, das eine ist, man erzählt das und der andere ist, man macht es, ja, indem man halt immer wieder eben auch kommt und zeigt, man, dass da ist und dass ich auch in Momenten da bin, wo dann auch dann die Nerd andere Jungformat-Agenturen einhat, wo ich mich dann gar nicht so wohl fühle, dass da so viele kommen, aber dass ich bin da und ich zeige, hey, euch ist das wichtig, dann ist mir das auch wichtig. Das sind Maßnahmen, die man eben konkret ergreifen kann, um zu machen. Und dann ist es, glaube ich, als Führungskraft total wichtig, wenn ich eben schon von dieser, ich nenne es jetzt mal, dem Geruch der Kabine gesprochen habe, muss natürlich als Chef dann auch diese Kabinenansprache natürlich halten, ne? Durch den Raum gehen, ne? Und eben auch irgendwie mit den Leuten interagieren, etwas sagen, eine Message an das Team halt auch kommunizieren und da bist du als Chef natürlich auch kreativ. Das ist jetzt so zum Beispiel mal als Beispiel, Und wer, ich weiß nicht, wir sind ja schon tief im Podcast halt drin. Aber wir hatten letztes Jahr teilweise ein schweres Jahr. Wir hatten zum Beispiel ein katastrophales Q1, ne? Also mit katastrophalen Finanzergebnissen. Ganz, ganz schlimm. Und Q2 war auch okay, aber auch eigentlich eher schlecht. Q3 war gut und Q4 war von einem anderen Stern. Also sind wir richtig wieder reingekommen ins Business. Und die Metapher, die wir dann quasi für dieses Jahr hatten, war the year of the cockroach, the year of the golden cockroach. Ne? Weil wir gesagt haben, hey, Q1 war viel pressure, we didn't crack, we fought back und haben eine Präsentation gehabt, wo man immer wieder die Kakerlaken gesehen hat, wie sie auch stärker geworden ist, golden, und irgendwann hat sie so eine Kakerlakenrüstung und sowas. Und wir haben das tatsächlich als Geschäftsführung dann auch präsentiert vor allen Leuten, und jetzt werden es manche Leute super quirky und irgendwie doof finden, ja, aber wir hatten tatsächlich Kakerlakenkostüme an. Unsere Assistentin hatte uns Kakerlakenkostüme gekauft, ja. Wir drei Geschäftsführer hatten alle das gleiche Kakerlakenkostüm an und haben diese Präsentation The Year of the Cockroach in Kakerlakenkostümen, ne, präsentiert, um eben auch physisch präsent zu sein, wie im überdimensionierten Maß. Und das ist, können jetzt ganz natürlich weitermachen, aber das sind eben so Sachen, die du halt machst, ne? Make those moments count. So, ja. Also, wenn die Geschäftsführung schon mal quasi vor allen Leuten spricht, dann sollen auch bitte alle kommen, ja, dabei sein. Und dann hat es auch was wirklich Kabinensprachenmäßiges, ja, und dann hast du ein Kakerlakenkostüm an.
Sensationell. Aber gleichzeitig musst du natürlich sehr viel remote machen. Wir reden sehr viel über Digital Leadership, Remote Leadership. Und bei dir hat das ja zwei Faktoren. Auf der einen Seite musst du im Zweifel die Teamansprachen eben auch in Teams Videocalls machen. Auf der anderen Seite vermutlich wirst du auch viele millionenschwere Pitches nicht immer live on stage machen können. Ich habe dich ja oft schon live on stage gesehen, zuletzt hier in München in der Cupra Garage. Du bist natürlich ein unfassbar starker Presenter und Keynote-Speaker. Hast du einen Trick, hast du eine Motivation, wie du dein Mindset schärfst, bevor du in solche Speeches gehst? Gibt es irgendein Ritual, wie du dich aufbaust dafür, mental aufbaust?
Hast du wieder gut recherchiert und weißt, was jetzt von der Antwort kommt, oder weißt du jetzt wirklich auch nicht, was ich antworte?
Ich weiß, wie du dich anschließend entspannst. Ich habe schon gelesen, dass du nachher total platt bist, dass du nachher gefühlt an die Steckdose musst, weil du danach so exhausted bist. Ich habe gelesen, dass du dich unglaublich verausgabst, aber ich weiß noch nicht, wie du dich erstmal in diese Stimmung bringst, dass du auf den Punkt so funktionierst und so abspielen kannst, wenn es teilweise eben auch bei dir um so viel Geld geht.
Okay, dann halte ich fest, Tom. Also, Nummer eins ist, ich investiere extrem viel Vorbereitungszeit in die ersten 7 Minuten meiner Präsentation. Das übe ich, ja, bis zum geht nicht mehr. Ja, ich sage immer, you never get a second chance for your first impression, und das gehört dazu. Nummer zwei ist, ob Bühne oder nicht Bühne, mein Backdrop ist perfekt, Tom. Ja, mein Backdrop ist so perfekt, dass ich das ausgeleuchtet habe, dass ich ganz genau weiß, quasi, was ist die erste Sekunde, die digital von mir sehen, was ist hinter mir, bis hin zu dem Moment, wenn es sehr, sehr wichtig ist und Leute mich zum ersten Mal kennenlernen und ich ein gewisses Image quasi transportieren will, dass ich einplane, welche Teekanne da steht. Dann natürlich eine sehr, sehr besondere asiatische Teekanne, und ich mir zu einem bestimmten Moment mir Tee einstelle, um auch diesen Catch-Moment halt zu haben und sowas, ja. Auch das ist eingeplant, ja. Starke Routine, starke Planung. Das ist quasi die emotionale Sicherheit eines Kreativen, indem man sagt, das, was ich kontrollieren kann, Licht, Backdrop, Props, ne, also Accessoires, die im Raum stehen, und meine Intro-Speech, ne, mit einem Witz oder nicht Witz implementiert, das ist da. Das ist quasi das eine. Und jetzt wird es ein bisschen deppert, aber ich habe dann nochmal 2 weitere Rituale. Ich gehe an den Tag vor wichtigen Präsentationen, egal wo ich bin, immer die Treppe, niemals den Fahrstuhl, weil mein Mindset ist so, Erfolg muss man sich erarbeiten, Erfolg wird einem nicht geschenkt und es gibt keinen Fast Way. Ja, ich gehe immer die Treppe und ich höre auf Kopfhörern das Pokémon-Lied von der Zeichentrickserie. Das ist mein Motivational-Einlauf-Song, wenn ich quasi die Bühne und den Ring beschreite. Und die Leute, die, hört euch mal den Pokémon-Cartoon-Opening-Song an. Das ist My Juice.
Okay, Wahnsinn. Tolle Empfehlung. Gab es bei dir denn mal so einen Moment, wo du echt geloost hast on stage, wo du das Learning für dich rausgenommen hast, zu sagen, ich muss super prepared sein, ich muss die Dinge unter Kontrolle haben? Oder war das von Anfang an immer schon bei dir Strategy, immer schon perfekt vorbereitet zu sein?
Also ich habe natürlich auch Situationen auf Stages, wo ich merke, das läuft nicht nach Plan, und dann wechsle ich mental in einen Modus, wo ich mir einen Boxring vorstelle. Das heißt, ich sehe, dass ich in den Seilen hänge, weil die erste Intro hat vielleicht nicht gezündet, ne? Technikprobleme, ganz oft solche Technikprobleme, wo ich zum Beispiel verkabelt bin und der Ton geht aber trotzdem nicht an, ja, oder ich höre mich auf dem linken Ohr selber und es gibt eine Rückkopplung oder sowas, und dann merke ich so, ich komme mit meiner Präsenz und meiner Energie nicht so in das Game rein, wie ich mir das halt vorstellen kann. Und dann stelle ich mir mental im Kopf vor, dass ich in den Seilen hänge, ja, und pushte mich auf und überinvestiere quasi noch mehr Energie, um aus den Seilen halt rauszukommen. Also ich stelle mir das wirklich bildlich vor und stelle mir auch vor, jetzt musst du 2, 3 Manöver machen und sowas, damit die Crowd halt jubelt, ja. Und das hilft mir enorm, weil mir das quasi die Stütze halt gibt, mit ein bisschen mehr Energie, dann erhöhe ich zum Beispiel das Volumina meiner Stimme oder sowas, ja. Oder ich walke komplett den Weg von der einen Seite der Bühne zur anderen Seite der Bühne, um in Bewegung zu kommen, aus den Seilen halt rauszubekommen, ja. Und da ist es eher so, dass ich mehrere Male in meinem Leben diese Situation hatte, in den Seilen zu sein, und das aber okay ist. Für mich ist aber quasi die absolute Befriedigung daraus zu wissen, dass ich weiß, wie ich damit umgehen kann, wenn ich in den Seilen bin, so, ne. Das heißt, dass du aus einem Fail eben auch immer noch einen Win ziehen kannst.
Okay, sehr cool. Was bei dir auffällig ist und was ich gelesen habe in der Vorbereitung und natürlich oft schon gesehen habe, du hast natürlich einen Signature-Style. Wenn man dich sieht, du bist immer all black, und das ist kein Zufall bei dir. Ich habe auch gelesen, du hast manche Hosen 3, 4, 5 Mal. Es ist dein Signature-Look, und du hast mal gesagt, den hast du mehr oder minder als Personal Branding am Reißbrett entworfen. Wie wichtig ist das für dich, diesen Look zu haben? Ist es just Personal Branding oder ist das auch etwas, was dir Sicherheit und Halt gibt?
Also initial war das, da gehen wir, glaube ich, jetzt um 7, 8, 9, boah, wir gehen jetzt 10 Jahre zurück, Tom, dass das Teil einer Transformation war mit dem Ziel des Personal Brandings. Sage ich jetzt so, mit weitem Abstand darf man sagen, dass man als 28-Jähriger so einen Quatsch gemacht hat, ne? Aber ich kam, meine Ex-Freundin hat sich von mir getrennt, ja, und ich hatte so eine andere Frisur, einen anderen Look und so, und dachte so, okay, boah, ey, jetzt gehst du in den Cocoon-Mode, also auch das habe ich so genannt, ne? Das war für meine Freunde alle klar, der ist jetzt im Cocoon-Mode, und so wie Männer mit 28 das dann machen, wenn sie im Cocoon-Mode sind, eine Ernährung umstellen, ins Fitnessstudio gehen, ja, ich habe dann meine Haare lang wachsen lassen, habe jetzt so einen Samurai-Dutt auf dem Kopf, und habe dann auch meine Garderobe angepasst, und das ist ein bisschen peinlich, bin Cabrio gekauft. Cabrio steht, aber das steht jetzt bei meinen Eltern, altes Cabrio steht aber bei meinem Vater jetzt so, ne? So, und das war so die Transformation, und damit habe ich auch so ein bisschen, ne, habe ich mir so Moodboards gebaut. Boah, heute erzähle ich ein paar peinliche Sachen, ja, mit Pinterest und so, und habe so dieses Zielbild des Urban Samurais erstellt. Und habe dann für mich dann die Farbe Monochrom, also immer all black, all blue, all gray, ist dann irgendwann vor allem all black und all blue halt geworden, ja, definiert, und daraus meine Garderobe gestaltet. Das war so die Zündstufe, dass ich gesagt habe, okay, ich brauche einen Wiedererkennungswert. Ich will auch, wenn meine Ex-Freundin mich sieht, anders aussehen. Ich möchte diesen Urban Samurai ästhetisch als Personal Brand langfristig halt aufbauen. Mittlerweile ist es, glaube ich, so, dass so jetzt auch genug Pressebilder von mir in der Welt kursieren, so dass das jetzt, glaube ich, ganz gut etabliert ist. Mittlerweile hat es für mich aber einen ganz anderen Mode. Und du sagst es genau richtig, ich habe von Ausnahme der Hose, die ich gerade anhabe, meine Hosen immer zweimal, ja, und das T-Shirt, was du jetzt gerade siehst zum Beispiel, das habe ich 10 Mal. Von Uniqlo ist das, ja. Und meine Tasche zum Reisen ist immer vorgepackt. Ich habe von allem einfach, also die gleichen Schuhe in vielleicht unterschiedlichen leichten Farben oder sowas, ja, um, und das ist eben auch ein Stück weit, was ich eben erzählt habe, das, was ich routinisieren kann, maximal zu routinisieren, ja. Keinen Gedanken verschwenden, was ich heute anhabe. Keinen Gedanken daran verschwenden, was ich packe, wenn ich verreise. Ja? Sondern ich verreise, alles ist all black und es ist ein packable Sakko dabei und ein packable Kimono und eine packable Blouson. So, ne? Irgendwas wird davon schon funktionieren, welcher Anlass sich auch ergeben wird. Ne? Sakko, Blouson oder der coole Fighting Kimono. So. Um einfach mein Mental Space zu reduzieren. Ich habe ja noch zwei kleine Kinder, eine 4,5-jährige Tochter und eine 2,5-jährige Tochter. Zwei unter zwei damals, als die zweite geboren war, ne? Also echt viel Business in my life. Wir haben ein Haus noch gebaut und wenn man so viel um die Ohren hat, muss man einfach so viel wie möglich mit Routine begegnen, damit man den mentalen Freiraum hat. Und das ist ja mein Job, ne? Also mein Job ist es ja, kreativ zu sein, um da Platz zu schaffen. Und mittlerweile ist echt, Klamotten ist bei mir im Autopilot-Mode.
Torn, ich habe noch zwei Fragen mit dem Blick nach vorne. Einmal natürlich deine Karriere und einmal die Agenturszene weltweit. Ich würde gerne anfangen mit deiner Karriere. Du hast eine sensationelle Karriere gemacht, aber natürlich auch in einer Company. Du hast so viel gegründet. Du hast Jung von Matt Stars gegründet, warst Partner bei Jung von Matt Sports und jetzt natürlich Jung von Matt Nerds. Du gehst als, ja, die einen sagen Wunderkind der Branche, die anderen sagen Rockstar der Branche. Wie geht's für dich weiter? Hast du eine Karrierestrategie und ist es in deiner Karrierestrategie in der Branche nicht eigentlich auch üblich, dass man dann irgendwann seine eigene Agentur macht, die Torn Agency?
Jetzt merkt man, dass du Journalist bist. Jetzt kommen die schwierigen Fragen. Oje. Du, das ist ja alles eine Entwicklung. Hättest du mich vor 8 Jahren gefragt, ob ich jemals Geschäftsführung machen will, hätte ich gesagt, niemals ever in my life und hätte jeden Lügendetektor-Test dieser Welt bestanden. Ich wollte niemals Geschäftsführer werden, ne? Weil ich eben jemand bin, der durch kindliche Naivität in seinen Job halt reingeht, ne? Und nur das an Verantwortung haben möchte, was halt Spaß macht und dazu gehören keine Excel-Sheets, kein Forecast, keine kaufmännische Verantwortung. So, das finde ich auch nach wie vor alles eher auch ätzend, aber es bringt mich halt weiter. Ich mache es ja nicht alleine. Hier dann nochmal ein Shoutout an André und Tan, die mich unterstützen, auch Jonas, der als Prokurist halt da ist. Aber da bin ich auch reingewachsen, weil man irgendwann merkt, um gewisse Dinge zu realisieren, muss man dann auch die nächste Position halt nehmen. So, ne? Wenn du irgendwann die Champions League gewinnen willst, musst du dann vielleicht mit schweren Herzen von Borussia Dortmund zu Liverpool wechseln. So, ne? Dann gibt es halt auch solche Situationen im Leben. Und das war für mich quasi die Evolution vom Executive Director in die Geschäftsführung und als Founder und hat mir so medium Spaß gemacht, aber es gehört dann manchmal zum Business dazu. Und deswegen, wenn du mich jetzt fragst, will ich eine Firma gründen, die meinen Namen trägt, ja, in der ich allein everything bin, ja, mit einer Legacy, die ich dahinter treibe, würde ich auch sagen, eher nicht so sehr. Ja, ich kann mir natürlich vorstellen, eine Firma zu haben, die nur Nerd heißt irgendwann, klar, das ist da, aber jetzt so um mich herum als Person, als diesen Typen, würde ich jetzt sagen, so Tom, auf gar keinen Fall, genauso wie ich es vor 8 Jahren niemals Geschäftsführer werden wollte. Mir geht es am Ende des Tages immer um die Inhalte und die Spielfreude, ne? Und vor allem, und das ist, glaube ich, in allen meinen Personality-Tests und Coachings, die ich jemals in meinem Leben gemacht habe, ja, vor allem um Freiheit. Und in dem Moment, also quasi eigene Entscheidungen treffen zu können, ja, und sich autonom zu fühlen, das ist mir das Allerwichtigste im Leben, ehrlicherweise. Und Freiheit hat eine ganz schöne Komponente. Es kann auch manchmal Freiheit von etwas sein oder auch befreit von etwas sein, so, ne? Und ich bin mir nicht sicher, ob eben, und das muss ich auch sagen, ne, Jung von Matt als Holding im Hintergrund zu haben, hat enorm viele Vorteile auch manchmal, ja. Ob das für mein jetziges Lebensstadium nicht so der Sweet Spot ist, ehrlicherweise. Aber du weißt nie, ne? Also manche Leute wechseln dann in ihrer Karriere irgendwo hin oder machen nochmal was anderes, was du nie erwartet hast, erfinden sich halt neu. Und für jemanden, der dessen Hauptjob es ist, seinen Kunden und Kundinnen zu erzählen, sich neu zu erfinden, ja, um mit der Zeit zu gehen, wäre es jetzt töricht von mir zu sagen, irgendwas auszuschließen. Deswegen, you never know.
Ja, man kann ja schon mal ein paar Moodboards machen, wie es aussehen könnte. Ja. Wie siehst du denn die Branche? Wie ist dein Blick für die Agency-Szene nach vorne 2030, 2040? Die Welt ändert sich so schnell und klar, du hast den Begriff auch schon genannt, KI, Artificial Intelligence, Arbeitsprozesse verändern sich, die Art, wie wir arbeiten, New Work, wie wir heute sagen. Wie ist dein Blick? Ist das eine gute Zeit für die Agenturszene, weil alle so viel Rat brauchen? Oder ist das irgendwann auch zu Ende, weil man alles mit künstlicher Intelligenz lösen kann?
Das, was ich jetzt sagen werde, ist wahrscheinlich für manche Leute hat's eine unpopuläre Note. Aber ich glaube, eine schlechtere Zeit für Agenturen gibt es gerade wie jetzt gar nicht mehr. So, ich glaube, nur alles, was anders ist, kann nur besser werden. Agenturen kommen ursprünglich, und da springe ich jetzt weit vor meine Zeit auch ehrlichweise zurück, ja, hatten Kreativagenturen einen ganz anderen Stellenwert in der Wirtschaftswelt. Und über die letzten Jahre hat man schon gesehen, ne, dass der Stellenwert von Agenturen, von Markenarbeit, ne, durch Social Media, durch Content Creator und sowas schon sukzessive eruiert ist. Also da ist immer weniger geworden und sowas. Und die Budgets sind weggeschiftet. Der Preiskampf wurde höher, ne, die Stundensätze wurden niedriger. Deswegen bin ich der Meinung, hey, also das hört sich jetzt ganz, ganz doof an, aber aus einer Perspektive einer klassischen Werbeagentur, also nicht das, was zum Beispiel ich mache oder The Ambition oder sowas macht, ne, ey, wie viel tiefer wollt ihr noch fallen? Ne? Da finde ich, ist irgendwann auch Rock Bottom. Ja? Deswegen muss das jetzt alles als Chance begriffen werden. Ja, weil man kann extrem viele nervige Sachen durch KI automatisieren, beschleunigen. Und man kann sich vor allem auf das fokussieren, was aus meiner Sicht wirklich den Unterschied macht, nämlich die Idee, die Kreativität. Ja? Wenn alle Leute mehr oder minder die gleiche Waffengleichheit haben in der Produktion, der Erstellung von Kreativassets und Content oder sowas, reichen diejenigen den Wettbewerbsvorteil, die die bessere Idee haben, den besseren Gedanken, den besseren Insight. Und das kann für Agenturen ja erstmal eine gute Nachricht heißen. Das ist für alle eine gute Nachricht. Das ist natürlich ausgeschlossen. So naiv will ich natürlich sein. Es wird auch Arbeitsplätze wegfallen. Ja. Und auch darin denke ich mir, ist auch wieder eine Chance, weil die letzte Zahl, die ich gesehen habe, war, allein in Deutschland, dass es 2700 Werbeagenturen gibt. Wofür brauchst du 2700 Werbeagenturen? Ne? Jetzt mal so. Das muss es halt auch nicht sein. Also da auch eine Marktbereinigung oder eine Konsolidierung halt zu sehen, tut vielleicht denjenigen auch gut, die dann am Ende des Tages halt übrig bleiben. Ne? Also auch das finde ich gut, ehrlicherweise. Was finde ich noch gut ist, dass du natürlich in der Aussteuerung der Sachen eben jetzt viel mehr Hilfe hast, weil, und daran glaube ich felsenfest, es gibt diesen Mainstream, wie wir den kennen, eben nicht mehr. Es gibt das Lagerfeuererlebnis nicht mehr. Es gibt TV in der großen Wirksamkeit nicht mehr, auch wenn TV nach wie vor ein bisschen relevant ist oder nach wie vor einigermaßen relevant. Ne? Also ich sage es auch relativierend. Aber es geht eher darum, eben neue Communities und Subkulturen. Ne? Und darin ist eben die Musik, ne? Wirklich auf die einzelnen Communities halt einzugehen und die Kulturen. Und das ist etwas, was ich total spannend finde und deswegen ist es ja so mein Genre, was ich gegründet habe, Kulturmarketing-Agenturen oder Agenturen, die sich auf Kulturen spezialisiert haben. Danach kam ja mit Ambition und Philipp Bündel ja die ersten, die das ein Jahr später gemacht haben. Mittlerweile gibt es 12, ja. Es gibt eine Sache, die total spannend ist. Was kann KI nicht? KI kann nicht in der Vergangenheit zurückreisen. Die können ganz Sachen schneller machen und Co., ja, aber sie können keine Vergangenheit erfinden. Das ist total spannend. Warum? Weil auf einmal Traditionsmarken einen bestimmten Wert erhalten. Ich war letztens bei der UBS, habe da auch auf der Bühne eine Keynote gehalten und hat mich jemand gefragt, Herr Thorn, was soll eine Marke wie UBS im Metaverse oder mit KI machen? Wir sind so alt, wir sind doch so eine Traditionsmarke. So, ne, was soll man machen? Ich so, ja, und das ist doch geil, das ist doch ein USP, weil die Zeit, die ihr schon existiert, in erfolgreich, die kann KI nicht kopieren. Das ist ein Asset. Das ist ein USP. Das ist etwas, was echt spannend kann. Und ich denke mir, in einer Welt, wo quasi, ich sage jetzt mal, jeder Mafia-Ring, ja, Content bauen werden kann, wird eine Sache wieder wichtiger. die Marke? Für was steht die Marke? Wie lange gibt es die Marke schon? Welche Orientierung bietet die Marke? Wie legit ist die Marke? Ja? Und das ist auch gute Nachrichten für Agenturen. Weil das sind wir, das ist, was wir ursprünglich machen. Wir arbeiten an Marken. Ja? Und deswegen gucke ich da recht optimistisch drauf.
Wow, sehr cool. Ja, und du sagst, das KI kann nicht in die Vergangenheit zurückreisen. Du kannst es. Und Thorn, damit kommen wir zur letzten Frage. Wenn du auf alles zurückschaust, was du in deinem Business, in deiner Karriere bisher gemacht und erreicht hast. Du bist heute 38 Jahre. Wenn du auf dein 20-jähriges Ich schaust, welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-jährigen Ich geben?
Ehrlicherweise, ich bin niemand, der irgendwie eine Form von Regret hat. Ja, also es ist nichts, was ich bereue. Ja, sondern ich habe immer für mich, und das ist nicht die Antwort, die du dir wahrscheinlich gewünscht hast, aber ich hatte für mich immer so einen Kompass des Glücklichseins. Und das ist Commitment und Verbindlichkeit. Und das unterscheidet mich, glaube ich, von anderen Leuten in meinem Alter und vor allem den jüngeren Leuten. Ich glaube, die große Challenge heutzutage ist, dass es jederzeit alle Optionen gibt. Du kannst Kryptomillionär werden, Streamingstar, Instagram, Hotshot oder sowas, ne? Du kannst zu McKinsey gehen, du kannst zu einem Konzern gehen, da mehr Geld verdienen und sowas, ne? Alle Leute sind kontinuierlich mit Optionen konfrontiert und vor allem in der Partnerwahl mit Tinder und Co. hat es ganz neue Dimensionen genommen, ja? Und wenn du immer mit allen Optionen konfrontiert bist, wirst du irgendwann verrückt, ja? Und ich bin jemand, der sagt, so, wenn ich mich für etwas entscheide, dann bleibe ich dabei und bin dann verbindlich und committed. Das fing mit der Stadt Hamburg an, ja, war jetzt auch 14 Jahre bei Jung von Matt, extremer Fall, meine Frau natürlich, ja, die Gegend, wo wir jetzt hingezogen sind, ich versuche quasi, die 10 T-Shirts, die ich besitze, also von dem T-Shirt und den die anderen, aber ne, ich versuche eigentlich sehr committed, sehr verbindlich zu sein, ja, zu simplifizieren. Das ist etwas, was wichtig ist und das funktioniert nur, wenn du nicht regrettest, weil Regret bedeutet, hättest du nochmal der Option nachgedacht oder der Option nachgetrauert. Ne? Deswegen meinem 20-Jährigen, ich würde ich genau das sagen, so don't regret, commit. Don't regret, commit. Ja. Und das ist auch etwas, was ich meinem 38-Jährigen ich eher noch manchmal sagen muss. Ne? Und ich glaube, dass umso mehr man davon das schafft, natürlich macht man sich als 38-Jähriger auch nicht Sorgen, ne, aber Gedanken so, was mache ich denn jetzt, ne? Und mit den ganzen Listen, Preisen, die man halt bekommt, ne, kommen auch 74.000 Angebote um die Ecke, literally. Und ich muss, glaube ich, eher mit dem 38-Jährigen ich gerade mehr sprechen, als mit meinem 20-Jährigen. Ich glaube, mein 20-Jähriger ich hat viele Dinge gut gemacht.
Wow, was für ein Schlusswort, Juan. Besser kann man es nicht sagen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wahnsinnsinspiration. Vielen, vielen Dank.
Ja, das waren auf jeden Fall viele Themen. Ich hoffe, die Leute sind dran geblieben. Danke, dass ich da sein durfte.
Davon bin ich absolut überzeugt. Und wie geht dein Tag jetzt weiter? Vorausgesetzt, du kriegst natürlich den E-Scooter wieder eingeschaltet und am Ende auch geparkt. Gehst du noch in die Agentur? Machst du noch eine krasse Kampagne heute?
Nee, tatsächlich nicht. Doch, ist es. Ja, wir müssen noch morgen eine Pitch-Abgabe abgeben, das gucke ich mir nochmal an. Und ansonsten räume ich auf, weil morgen kommt das Handelsblatt zu mir nach Hause und macht ein Porträt. Und das ist noch ein bisschen unordentlich zu Hause gerade.
Okay, dann viel Spaß dabei. Und übrigens, ich muss noch einen Shoutout an dieser Stelle sagen, du hast den Namen schon genannt, Philipp Böndel von The Ambition. Du kennst ihn sehr gut und er hat gesagt, ich soll dich unbedingt auf deine Gesangskunst ansprechen, dass du nämlich ein heimlicher Rapstar bist und dass du früher immer gerappt hast.
Ja, das stimmt. Also so sehr gerappt, dass ich deswegen beinahe von der Schule geflogen bin. Also ich hatte tatsächlich eine Ankündigung auf, wie hieß es? Die Kündigung meines Schulvertrags oder so. Ich habe, nur ganz kurz, ich habe tatsächlich früher so Gangster-Rap gehört und dann auch irgendwann Gangster-Rap praktiziert. Und das implizierte, dass ich natürlich andere Klassen und andere Stufen gedisst habe, wie man das in diesen Songs als Form der Kunst eben auch praktiziert. Das kam aber in einem christlichen Privatgymnasium nicht gut an. Und ich hätte es auch dabei belassen können, dass man quasi die Tapes einsackt und sagt, das darf ich so nicht rappen, das will man hier nicht sehen und ich hätte mich entschuldigen können. Aber weil ich ja damals schon Rebell gewesen bin, habe ich dann auf Wikipedia, das kannte doch fast gar kein Mensch damals, habe ich mir 2 Artikel ausgedruckt bei meinem Vater im Büro, nämlich Künstlerfreiheit und Meinungsfreiheit, habe im Schreibwarenhandel so eine edle Anwaltsmappe gekauft, die Sachen reingeklebt, reingehangen und bin zu meinem Direktor gegangen, habe gesagt, sie können mir gar nichts. Und das hat die Sache nicht deeskaliert.
Aber wow, was für eine Vorstellung. Ich meine, du als Werbe- und Marketingstar könntest im Grunde genommen eine Super Bowl-Kampagne machen und noch die Halftime-Show singen. Ich meine, was will man mehr?
Ja, mal gucken. Ne? Ich probiere jetzt andere Influencer Ambassador Deals aus. Schaut an Kubra, by the way. Yay.
Sehr gut. Johann, vielen, vielen Dank. Alles Liebe für dich, für deine Family, für Jung von Matt Nerd und natürlich für alle da draußen, die diesen Podcast gehört haben und jetzt hoffentlich super inspiriert sind.
Dankeschön. Bis dann. Ciao.
Tomorrow, der Business and Style Podcast, wurde präsentiert vom vollelektrischen Cupra Born. Der erste vollelektrische Cupra. Design, Style, vernetzt, nachhaltig, Antrieb und Mindset einer neuen Generation. Schön, wenn nicht nur der Kopf Ja sagt, sondern auch das Herz. Mehr Infos auf cupraofficial.de.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.